Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Moin, Bewegtbildfressen-Familie. Wie sind's? Die vier von der Tankstelle.
Ja, moin. Gleich.
Servus.
Wir ja, sind schon wieder Servus. Da. Wen haben wir denn hier wieder?
Die Filmfressen sind am Start.
Die Filmfressen. Up, up.
Wir sind schon wieder hier.
Ach, das ist ja schon eine Weile her.
Ist eine Weile her, ja, Peter und Manu.
Ja, das sagt ihr so, aber ich glaube, wir waren noch nirgendwo so häufig frequent zu Gast wie bei euch.
Ehrlich, ja? Wir fühlen uns geehrt. Mhm. Das ist ja eine jahrelang währende Freundschaft schon mittlerweile.
Ja, ohne sich mal in Persona gesehen zu haben.
Das ist auf jeden Fall ein
Das steht immer noch aus, ja.
Das steht noch aus, ja.
Ihr seid immer zu den Thursday Nightmares eingeladen, ne? Das wisst ihr.
Ach so. Wenn es um Umsatz geht, dann dürfen wir kommen, ja. Aber anstatt, dass du mich mal irgendwie mit deiner Familie mal irgendwie den Esstisch bittest, so das, dann, so weit sind
das
wir
ist dann nicht. Im Anschluss natürlich. Nein, aber die Tickets kriegt ihr auf jeden Fall natürlich erstattet. Ihr seid geladene Gäste. Ihr steht auf der Gästeliste.
Oh, nice.
VIP-Premium-Sitze. Und je nachdem, in welchem Saal wir sind, vielleicht sogar D-Box-Sitze.
Oh.
Ja, wir haben nämlich eine Kinoreihe, die Thursday Nightmares, jeden zweiten Donnerstag im Monat. In Kinopolis Bombard Godesberg. Können wir auch ein bisschen Werbung jetzt hier
unterbringen. Hashtag Werbung.
Aber Freunde des Hauses Filmfressen sind eingeladen und das heißt natürlich auch, dass wir die Tickets übernehmen. Also sind wirklich eingeladen.
Wir
das
fühlen uns geehrt.
Ihr natürlich ja, auch.
Aber hallo, fühlen wir uns geehrt. Ja. Geil.
Und es ist geil, dass ihr das durchzieht und vor allem die Filme auch im Original zeigt und so. Das sind so alles Sachen, das befürworten wir sehr.
Ja, wollt ihr mal genauer erzählen?
Wenn es nicht nischig genug wäre, zeigen wir die auch noch im Original.
Stimmt, ja. Da wird noch mehr wegbleiben. Nee, aber klar, ihr könntet ja, also würden wahrscheinlich der ein oder andere mehr kommen, wenn die Filme in Deutsch gescreent werden, oder? Aber,
nein. Nee? Nein, auf keinen Fall.
Die wollt ihr einfach nicht.
Das ist das wirklich Selling-Argument. Also die Leute geben uns ja auch danach immer Feedback. Die freuen sich, dass das in UV gespielt wird. Und
cool.
Das ist ja eh in der Kinolandschaft mittlerweile so. Also wenn du dir die aktuellen Kinostarts anschaust, egal welche Genre, wer da abgeholt werden soll, Frauen, Männer, Kinder, was auch immer. Ja gut, bei Kindern ist es ein bisschen schwieriger, da sind es tatsächlich doch eher die deutschen Filme, aber ansonsten, Lady Kino, OV läuft viel besser. Bridget Jones war viel voller, das die OV.
Echt, ja?
Ja, Captain America auch in der ersten Vorstellung. OV wird immer beliebter.
Wie geil.
Wir müssen nach Köln ziehen.
Ja, auf jeden Fall.
Cool, das ist ja Bonn.
Genau, es ist nicht in Köln, es ist in Bonn. Und Godesberg natürlich auch ehemals Diplomatenviertel und so. Ne? Mhm. Da sind auch viele
Bonzen.
Ja, das sind viele Menschen, die OV gucken. Auch vor 20, 30 Jahren schon. Aber es ist echt eine schöne Entwicklung. Das ist cool. Ja, die Leute, die bisher da waren, das ist ja auch schon so eine kleine eingeschworene Gemeinschaft. Mhm. Die spiegeln uns wieder, dass das unter anderem auch ein Grund ist. Klar, die Filme auf der Leinwand zu sehen, aber eben auch dann Originalversionen. Also wir haben auch tatsächlich ein, zwei Leute, bei denen man hört, dass die nicht Muttersprachler sind.
Mhm.
Also,
voll gut.
Ich glaube, die eine spricht sogar nur Englisch.
Ja, wir waren einmal im Kino, wir haben einmal im Kino und da haben die irgendwie dieses Great Cinema oder so, das war auch so eine Kinoserie.
Best of Cinema.
Best of Cinema. Und dann war so Usual Suspects und hier Highlander und so und wir erstmal so voll gefreut, weil wir gesehen haben, was da im Line-Up steht. Und dann haben wir gehört, okay, sind die Synchro-Versionen, sind die deutschen Versionen. Ja. Und dann waren wir so abgetönt, dass wir gesagt haben, selbst wenn wir die Filme jetzt im Kino sehen können, da haben wir keinen Bock drauf. Sonst
da hätte ich aber Berlin ein bisschen anders
verloren.
Ja, nee, schon, dass das da anders ist.
Nee, leider nicht.
Nee, also da fangen jetzt gerade so die York-Kinos machen das jetzt seit ein paar Monaten, dass sie auch regelmäßig irgendwelche Klassiker dann so jeden Monat irgendwie neu ins Programm aufnehmen. Aber das hat wirklich ewig gedauert.
Mhm. In welchen Abständen macht ihr eure Reihe? Einmal im Monat oder wie war das?
Ja.
Jeden zweiten Donnerstag im Monat.
Jeden zweiten Donnerstag im Monat. Naja, dann alle dahin, die mehr oder weniger da in der Nähe wohnen, unbedingt die Filmfressen mal besuchen bei ihrer Filmreihe.
Ja, und wie? In Deutschland-Ticket kommt man ja sehr leicht. Das ist auch vor allem sehr günstig.
Und wie entscheidet ihr, welche Filme ihr da zeigt?
Nach Gusto.
Ja.
Okay. Ja, erstmal nach Verfügbarkeit natürlich. Mhm. Und also wir haben da so ein paar Verleiher, mit denen wir ganz gut sind, ne, Peter?
Ja, also wir sind ja transparent. Ne? Also wir hatten ursprünglich mit Warner kooperiert, beziehungsweise wir haben angefangen, Warner-Titel zu spielen, wollen uns jetzt aber ein bisschen breiter aufstellen, ne, weil auch der Warner-Katalog ist dann irgendwann erschöpft, zumindest von den frei verfügbaren, sag ich jetzt mal. Und dann haben wir uns halt auch umgeschaut. Das heißt, wir zeigen jetzt im nächsten Monat auch die ersten, die nicht bei Warner sind. Wie gesagt, damit wir uns halt ein bisschen breiter aufstellen können.
Cool. Ja, wir haben auch guten Kontakt zu Dropout Cinema zum Beispiel. Mhm. Ne? Und da werden wir bestimmt auch den einen oder anderen Titel dann organisieren. Also wir wurden auch schon angesprochen von Verleihern, die gesagt haben, hey, wollt ihr nicht mal das und das zeigen? Und dann haben wir schon gesagt, ja, okay, die Reihe hat gerade begonnen. Also wir sind gerade erst dabei. Und wir haben nur diesen einen Slot einmal im Monat donnerstags und die nächsten Monate sind schon geplant. Und letztlich ist das schon, hat er wegen Thema Transparenz, Peter, ne, hat der Peter auch schon mal gesagt, okay, eigentlich ging es darum, wir hatten mal Bock, gewisse Filme auf Leinwand zu sehen, in der OV, möglichst ungeschnitten. Und dann haben wir gedacht, ja, warum müssen wir das alleine machen? Lass doch Leute dazu einladen. Und das ist im Prinzip diese Veranstaltung. Also auch von wegen Umsatz, ne? Also wir verdienen da nichts dran, ne? Das geht nicht in die Filmfressenkasse.
Ja, gehe ich schon aus.
So, ne? Das geht ans Kino und wir machen das halt, weil wir da Bock drauf haben.
Cool. Aber es bleibt beim Genre-Kino weiterhin oder wollt ihr da auch irgendwann mal Herkules in New York zeigen oder sowas?
Ist eine Horrorfilmreihe.
Ja. Das ist nämlich das Problem auch bei Best of Cinema, weil, ich meine, das ist keine unerfolgreiche Reihe, aber ich glaube, die wären wesentlich erfolgreicher, wenn die mal so einen roten Faden hätten. Mhm. Also wenn nach so einem, ich glaube, Lola Renn kommt jetzt nämlich demnächst.
Okay, okay.
Und gut, ich meine, da hast du dann die OV. aber du hast halt wirklich, in allen Gefilden sind die da unterwegs. Ja. Action, Drama und damit kannst du natürlich insgesamt viel mehr Leute abholen. Aber du kannst halt keine
Stammleute.
Du kannst halt keine Fangemeinde, sag ich jetzt mal, gründen. Mhm. Und wir haben jetzt mittlerweile schon nach zwei Veranstaltungen einen festen Stamm, der uns versucht, jedes Mal zu besuchen.
Cool, klingt ja, super. Das sind Leute, die haben schon für alle Vorstellungen haben die Tickets gekauft. Ja. Das sind 6 bisher, die feststehen. Ja.
Und ihr zeigt jetzt nicht nur trockenen Film, sondern ihr moderiert ja halt auch ein bisschen und
genau.
Wir machen uns auch ein bisschen nackig, genau. Ja.
Genau.
Schön.
Ja, es gibt auch eine Verlosung, wir quatschen vorher ein bisschen was und nach dem Film treffen sich dann alle im Foyer und dann quatschen wir auch noch über den Film oder über 1000 andere Sachen. Mhm. Aber das dominierende Thema ist schon Film natürlich, ja.
Ja, vielleicht überraschen wir euch da und stehen auch mal im Foyer plötzlich.
Das wäre so geil. Das wäre wirklich geil.
Sollten wir vielleicht besser ankündigen, oder?
Oder nicht. Sonst wäre es ja keine Überraschung. Schau mal, aber würde uns freuen.
Kündigt's an und überrascht uns dann. Ja.
Wir kündigen es an und überraschen euch. Genau so machen wir das. Ja, was gibt's sonst Neues in der Filmfressengemeinschaft? Nach wie vor seid ihr ja noch fleißig am Videos produzieren und den Podcast gibt's auch nach wie vor. Also ihr seid ja sehr umtriebig.
Wir sind dieses Jahr sehr fleißig, ne? Also wir haben
Das auch klingt jetzt so, als wären wir nie vorher nie fleißig gewesen.
Nee, wir sind aber noch fleißiger als davor. Ja. Also momentan, weil wir jetzt auch die letzten paar Wochen und die nächsten paar Wochen auch Mittwochsvideos wieder haben. Also wir haben zwei Videos. Genau, wir sind wieder auf dem Pensum, 2 Videos die Woche plus ein Podcast. Aber das ist auch jetzt erstmal temporär. Mal gucken, wie lange das so funktioniert, wie lange das klappt. Mittwochs ist eher immer so ein bisschen Bonus. Habe ich auch den Manu Mittwoch ins Leben gerufen. Quatsch ich dann irgendwie ein bisschen was, 10 Minuten in die Kamera. Und heute ist ja Mittwoch und da kam ja auch ein gemeinsames Video von uns raus zu High-Filmen im Rahmen der Veröffentlichung von Into the Deep.
Cool. Also,
ja. Ne, ist immer viel los bei uns.
Ja, und ich war ja sehr erfreut, weil ihr uns ja immer belächelt und verarscht habt, weil wir jetzt mal eine Pause gemacht haben letzten Sommer. Und dann hieß es, ha, nach 5 Jahren macht ihr Pause, ihr Luschen. Und jetzt Anfang des Jahres habe ich mitbekommen, da war ja auch eine kurze 14-tägige Pause, und wo ihr mal nichts gemacht. Nee. Ja, da kamen Videos raus und so, aber ihr hattet eine Podcast-Pause.
Ja, wir haben ein Podcast ausgefallen.
Aha.
Ja, aber es gab an den Tagen, an denen der Podcast rauskam, gab es Videos.
Ja.
Aha.
Also es gab zwischen den Jahren tatsächlich mehr Videos, mehr Inhalte als sonst. Also in unserer Pause kam mehr Inhalt.
Ja, Videos habe ich auch gemacht in meiner Pause, aber die durften nicht alle sehen.
Die sind woanders veröffentlicht worden.
Ja, die durften nicht alle sehen, ja.
Pornhub.
Bezahlt.
Alright. Ja, ist okay. Seid ihr fleißiger als wir. Wir sind zu alt, um uns da zu messen.
Und wenn, gewinnen wir ihn.
Wir müssen nicht mehr die Besten sein.
Nee, aber natürlich ist es kein Wettbewerb, ne, falls das irgendwelche Leute hier wieder falsch verstehen. Ja, aber, ihr habt ja auch schon zigtausend, ihr bringt ja gefühlt 5 Podcasts die Woche raus. Ne?
Ja, vor allem, wir haben ja in der Pause haben wir noch die Support-Episoden jeden Sonntag rausgebracht, die dann natürlich noch umfangreicher waren als normalerweise, weil wir da alles irgendwie gestaut rausgeballert haben. Und da meinten ja auch viele, so ist ja gar keine Pause, Alter. Habt jetzt
unter anderem ich. Ich hab dir das ja auch gesagt.
Ja,
ich hab gesagt, wieso Pause? Ihr bringt doch die ganze Zeit Sachen raus. Eben. Also.
Aber es ist halt die Zahlen der Meute, die wird halt von uns nach wie vor, müssen wir ein bisschen betüdeln.
Ja, das stimmt.
Ja, aber jetzt für die breite Masse, für die Flaschensammler und jeder, der ein Telefon hat, darf diese Folge hören. Insofern nichts Exklusives. Filmfress und bewegt mit Banausen.
Für die ganzen Jecken.
Für alle.
Bei uns ist ja ab morgen ist ja Karneval.
Ach, das ist wieder Karneval.
Sagt, ach du Scheiße. Ja, ihr sagt Fasching.
Fasching, wie man so schön in Köln sagt, ja.
Ja, richtig. Hello und so, ne?
Hast du schon Faschingskostüm, Lee?
Ganz bestimmt.
Lee ist ein großer Fan von Verkleiden, im Gegensatz zu sonstigen Hobbys von Schauspielern.
Mad Heidi.
Mad Heidi, ja, das wäre schon wieder cool.
Na, ich weiß,
ich kenne ja auch Leute, die in der Schweiz leben und auch ein paar Schweizer kenne ich, aber Menschen, die da in der jetzt sind sie Grenzgänger und so, ne? Aber die haben zum Beispiel gesagt, weil ich dann auch mal so von Mad Heidi waren wir jetzt auch nicht so überzeugt, ne? Und dann haben wir die auch mal gefragt, so, aber ich glaube, für viele Schweizer ist das schon ganz schön wild, was die da gezeigt haben. Ne? Ach. Und dann meinten die auch so, ja, schon.
Ja. Wirklich?
Ja, wegen den Klischees, oder wahrscheinlich.
Jetzt wild in welcher Hinsicht? Weil ich fand den,
ja,
dass okay.
Ja, dass der crazy verrückt ist. Und wir fanden den ja auch nicht so crazy verrückt. Wir, also wir hätten uns da ein bisschen mehr gewünscht, aber es wurde uns zugetragen, dass das, oder mir, dass das für Schweizer Verhältnisse schon ganz schön wild sei.
Ja, wäre es für deutsche Verhältnisse wahrscheinlich auch, ne? Also, ich glaube,
dass es da nicht Schneeflöckchen geben würde.
Ja, aber das ist doch ein ähnlicher Maßstab. Und ich weiß jetzt nicht, ob es aus der Schweiz schon mal so ein Schneeflöckchen gegeben hat. Wenn das nicht so ist, ja, dann ist es wahrscheinlich wild, ja. Aber also,
es spielte so ein bisschen auf das Gemüt der Schweizer
an. Ja, klar, weil natürlich gibt's
gediegener sind.
Ja, klar, gibt's da diverse Klischees, dass die Schweizer ein bisschen gemächlicher unterwegs sind und das in vielen Belangen und klar, passt das dann nicht so ins Bild.
Würdest du dir diesen Schuh anziehen?
Naja, gemächlich? Also mich hat Mad Heidi jetzt echt nicht aus den Socken gehauen.
Nein, ich meine von dem Klischee, dass Schweizer gemächlich sind, ob du das unterschreiben würdest.
Na, es gibt auf jeden Fall ein paar Schweizer, die ein bisschen langsamer unterwegs sind, klar.
Ich habe so eine Netflix-Serie gesehen. Also es hat jetzt alles nichts mit dem Thema zu tun, ne? Aber das ist eine Schweizer Serie, da geht's um, ach, wie heißt das nochmal? Wie heißt nochmal dieses Slangwort für Polizist?
Cop.
Bulle?
Nee, Schubber? Schubber?
Was?
Scheiße. Warte mal.
Jetzt kommt er mir wieder mit.
Da geht's um, ist so eine Krimiserie und
ach, Joker meinst du?
Joker, ja. Genau, Joker. Joker, super geil. Also ich fand die sehr, sehr lustig.
Was für ein Ding?
Sprechen Sie Englisch?
Joker, das ist so ein Slangwort. Es ist so, wie wenn wir sagen würden, Bullen.
Habe ich noch nie gehört, das Wort, okay.
Ja, ist ja auch Schweizerdeutsch.
Ja gut, aber ich weiß ja, ja, Grüezi habe ich auch schon mal gehört, obwohl das nicht meine Sprache ist.
Und die halt in Schweizerdeutsch und dann aber halt mit deutschen Untertiteln, weil wir natürlich auch jetzt nicht alles verstehen. Und da gibt es nämlich auch so regionale Unterschiede natürlich, auf die auch da anspielen. Mhm. Ich finde die echt gelungen. Also es ist jetzt natürlich nichts weltbewegendes Neues, was man noch nie gesehen hat, aber in diesem Kontext so Schweiz und so macht das echt Spaß. Das ist eine sympathische Serie. Kann ich empfehlen, so wer auf leichte Krimikost steht, die so ein bisschen moderner in Szene gesetzt ist, ist spaßig. Joker.
Cool. Aber ist schon Krimi und keine Comedy?
Beides.
Ah, okay.
Ja, ich habe ja auch noch was Lokales. So ein bisschen was aus meiner Heimat. Und dann würde ich sagen, reden wir über Filme oder was?
Ja, unbedingt.
Gottverdammte Scheiße!
Ja, viel zu lange jetzt hier das Vorgeplänkel.
Viel zu lange.
Lass mal zu den Filmen jetzt überleiten.
Ja, ich fange an, aber dafür ist meine Rezension dafür umso schneller abgefrühstückt, weil ich glaube, allzu viel kann man zu dem Ding nicht sagen. Aber ich habe mir den angeguckt, weil wir es neulich davon hatten, dass jetzt im Zuge von Trump und dieser ganzen schwierigen politischen Entwicklung er sich's ja auch nicht hat nehmen lassen, für Hollywood seine Pläne zu veröffentlichen und da gleich mal irgendwie drei alte weiße Männer als die Botschafter für die neue Qualität von Hollywood da abbestellt hat. Mhm. Und habt ihr mitbekommen, ne? Mhm. Mit irgendwie Stallone, John Voight und Mel Gibson. Richtig, ja. So.
Dann das ist das Triumvirat, ja.
Jetzt hat Mel Gibson einen neuen Film gemacht und dann dachte ich, muss ich mir die neue Qualität des Hollywoods nochmal reinziehen.
Oha. Mhm.
Also habe ich mir Flight Risk angeguckt.
Da
sehr
können
schön.
Wir mitreden, haben wir gerade
bin ich Podcast fest auf, von, ja. Siehst du, bin ich fest von ausgegangen, dass ihr den auch geguckt habt. Und deswegen passt das ganz gut. Aber eben, also die Story vom Film an sich und auch da drumherum gibt es jetzt nicht allzu viel zu sagen. Ist auch herrlich einfach, ist auch tatsächlich der kürzeste Film, den Mel Gibson jemals gemacht hat. Da steht ja auch schon ein bisschen was jetzt noch in der Pipeline, also weil der 12 Credits, 2 davon kommen aber erst noch, weil der letzte ist ja schon ein paar Jahre her, das war Hacksaw Ridge 2016. Mhm. Und jetzt arbeitet er aber schon eine ganze Weile an dem Sequel zu The Passion of the Christ.
Da soll ein Sequel kommen.
Da okay, soll ein krass. Sequel kommen.
Neues Testament, oder was?
The Resurrection of the Christ. Und dazu ist dann... Spoiler. Und dazu, der Film wird so heißen. Und dazu wiederum ist auch schon Chapter 2 geplant. Also, Alter. Es wird okay. noch eine Resurrection oder halt das zweite Kapitel der Resurrection geben.
So wie Harry Potter das Finale, ja, schön
zweigeteilt. Nee, dann die Auferstehung, die, wie heißt das denn mal?
Naja, Resurrection ist ja schon
die Auferstehung. Und dann gibt es die Himmelfahrt.
Ganz quasi. Hoch. Ach, ja. Siehst du, vielleicht ist Chapter 2 dann die Himmelfahrt, wer weiß.
Das wird dann die Reise in den Himmel sein und das dann auch 4,5 Stunden. Wow, krass. Ja.
So ein bisschen wie Point Break, nur umgekehrt.
Okay.
Hallo, die sind mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug gesprungen.
Ja, okay. Ja, jedenfalls hat er jetzt halt zwischendurch diesen Film hier gemacht und der ist eben schlanke 91 Minuten lang.
Das geht ja.
Ja. Und ist eben sowohl was Größe des Casts angeht und eben auch Handlungsumfang wahnsinnig überschaubar. Es geht nämlich um einen Air Marshal. Also wir haben hier eine weibliche Agentin, die einen Zeugen zum Prozess bringen soll. Das ist so ein Kronzeuge, der hat die Buchhaltung für irgendeinen Mafia-Fuzzi gemacht und soll jetzt im Prozess gegen diesen Mafiosi aussagen und ist natürlich der Kronzeuge, mit dem sie den Drang kriegen können. Das heißt, wenn der Typ wegfällt, ist der ganze Prozess im Arsch. Also ist dieser Zeuge sehr wichtig und muss dahin begleitet werden. Und weil der eben das titelgebende Flight Risk ist, wird er angekettet. Und die geht mit dem dann zu diesem Flugzeug, kette den da eben an und jetzt soll halt ein Pilot die aus Alaska nach New York bringen.
Die müssen den vor allem, den Topher Grace, die müssen ja auch erstmal total lange bezirzen, damit er das ja überhaupt erst macht.
Ja, klar, das ist auch noch so ein Ding, aber sonst hätte er halt erst recht keinen Film, ne, wenn er Nein sagt. Nein,
das
aber,
ging halt einfach in 2 Sekunden.
Ja.
Das ist unfassbar, wie schnell er das alles abfrischt.
Sowieso, also eben, die verschwenden hier wirklich gar keine Zeit, aber das ist auch, so ist der Film nicht angelegt. Also das finde ich, macht er schon von vornherein recht klar. Das ist hier nicht ein Epos à la Braveheart oder so. Also hier geht es nicht um Charaktertiefe oder sonst irgendwas, sondern das soll wahrscheinlich primär in erster Linie Spaß machen.
Okay.
Also kommt sie eben zu dem Ort, wo der sich verschanzt hat, überredet den, wie Manu gerade gesagt hat, innerhalb von 2 Sekunden und dann sagt er, alles klar, ich mach mit. Dann sind die in dem Flugzeug und das ist halt wirklich so eine kleine klapprige Cessna oder sowas, aber auf jeden Fall nichts Großes. Ein bisschen größer als ein Cessna ist es schon, aber halt ja für die Gegend ein recht normales Flugzeug, aber halt sehr alt. Und der Pilot suggeriert uns, dass der das öfter macht, aber jetzt halt das erste Mal irgendwie so einen Zeugen transportiert und ist sehr gesprächig dabei. Und dieser Herr wird von Mark Wahlberg gespielt. Das ist ja auch das einzige Gesicht, was wir auf dem Cover sehen des Films. Er ist jetzt aber hier der Antagonist im Szenario, weil natürlich stellt sich dann raus, dass dieser Pilot unter Umständen gar nicht der ist, der er vorgibt. Und so haben wir dann...
Überraschung!
Ja, Riesenüberraschung, zumal wir dann eben dieses Szenario haben, dass wir jetzt diese 3 Personen an Bord haben und eben da jemand nicht die Person ist, die sie vorgibt.
Mark Wahlberg als Antagonist ist aber schon innovativ, oder?
Ist eine Weile her, hat er das letzte Mal in den 90ern gemacht.
Mhm.
Und so gesehen, ja. Er spielt sich da auch um Kopf und Kragen. Also okay. Er gibt da alles.
Also, naja, für einen Rapper ganz gut.
Naja, das Ding ist, ich glaube, Guess und ich sind da auf einer Wellenlänge. Ich finde den ja schon ein bisschen unterschätzt, weil ich finde so Filme wie Boogie Nights und es gibt schon so ein paar Positivbeispiele, wo ich auf jeden Fall sagen würde, der kann schon was. Der hat halt einfach sehr viele, sehr kommerzielle Filme gemacht und da.
Ja, mein Einwurf war jetzt auch nicht so ernst gemeint, ne? Also ich mag den schon auch. Also ich finde auch, dass der manchmal was gezeigt hat, tatsächlich.
Ja, die Filmauswahl ist auch manchmal. Ja, die Filmauswahl ist halt nicht manchmal ein bisschen unglücklich.
Ja, eben. Da ist natürlich ganz viel Stuff dabei, den kein Mensch braucht.
Pain No Gain?
Mhm.
Nee, Pain and Gain.
Pain and Gain. Genau.
Das finde ich auch, das ist einer der wenigen Michael Bay-Filme, die mir wirklich gefällt.
Der geht klar. Mochte den auch, ja.
Voll. Der geht klar.
Ja. Ja, und jetzt hast du halt natürlich das Ding, dass sie dann sich da wehren muss in der Luft, in dem Flugzeug und parallel müssen die natürlich gucken, dass sie an diesen von A nach B kommen, damit er eben aussagen kann in diesem Prozess. Und der ganze Film spielt aber halt in diesem Flugzeug, mehr oder weniger. Also auf dem Flug. Und Manu hat es schon gesagt, dieser Zeuge wird von Topher Grace gespielt, sie, die Agentin Madeline, wird von Michelle Dockery gespielt. Das finde ich schon auch lustig, ne? Weil die ist ja primär schon durch, glaube ich, durch Downton Abbey bekannt und hat aber dann ja auch immer wieder so bei The Gentleman oder so Boy Kills World hatten sie ja auch, glaube ich, zuletzt. Ne?
Ja.
Dann auch immer wieder solche Rollen, die so ein bisschen in eine Genre-Richtung gehen. Finde ich irgendwie sehr sympathisch. Und das hier ist natürlich auch, also hier steht Action und Thriller drauf und so, das geht ja auch in so eine Richtung. Mhm. Und eben der Antagonist ist Mark Wahlberg, dieser Pilot. Und dann haben wir halt über Funk ist sie oder Telefon ist sie dann noch mit anderen Leuten connected. Und da haben wir
Carrie.
Genau, da haben wir Lea Rimini. Und Paul Benvictor ist auch noch eine Stimme am Telefon.
Ach, cool.
Ja. Und dann hat sie irgendwann noch so einen Lotsen, mit dem sie da ihre Landung und alles durchspricht. Und der wird von Mars Ali gesprochen, taucht dann am Ende auch nochmal kurz auf. Den kennst du vor allem aus American Horror Story. Und das war dann auch schon der ganze Cast. Mhm. Also mehr ist es nicht. Und es ist eigentlich ein super simpler, auch sehr straighter Film. Das macht ihn leider kein bisschen besser. Also aus meiner Sicht ist das wirklich ein extrem überflüssiges Ding.
Okay.
Ich habe eine Frage, und zwar, da war Peter und ich waren uns da nicht so einig.
Mhm.
Ich habe den als sehr merkwürdig empfunden. Und zwar komisch, aber nicht lustig komisch, obwohl ich glaube, dass Mel Gibson, der inszeniert das hier schon irgendwie nicht ernst. Mhm. Ich glaube, der findet das sehr witzig, was da passiert. Bei mir kam das nicht rüber, ich fand es eher nervig. Mhm. Also gerade Topher Grace Figur. So schnell wie der die Sachen abfrühstückt. Jeder ist ein Klugscheißer, jeder bringt hier irgendwelche flippigen Antworten. Dann dieses bescheuerte Rumgeflirte mit zwischen der Air Marshal Dame und dem Piloten, also dem
Hassan.
Ne, anderen Typen da, genau. Und ich fand das alles total deplatziert und also einfach so merkwürdig, weil ich echt das Gefühl hatte, so Mel Gibson sitzt da und lacht sich kaputt und denkt so, boah, das ist so geil, das ist so lustig, das ist geil. Und aber eigentlich gucke ich mir das an und denke so, was soll das? Was soll das eigentlich?
Ja, ja, nee, also bin ich bei dir.
Also der macht halt nichts Besonderes, der Film irgendwie.
Der hat echte Tonalitätsprobleme, auf jeden Fall. Weil Topher Grace hat eben viel zu viel so Dialogzeilen, die definitiv lustig sein sollen.
Und die ihn aber auch unsympathisch machen und irgendwie sollen wir aber mit ihm mitfiebern und das passt gar nicht.
Ich glaube, wir sollen eher mit ihr mitfiebern als mit
das Topher Grace. Das ist die einzige, mit der wir irgendwie mitfiebern können, aber zwischenzeitlich geht es ja auch um sein Leben.
Ja, okay. Aber das Ding ist, Topher Grace, also Comedy kann der schon, ne? Das ist dann auch definitiv ein Inszenierungsproblem. Aber ich bin da voll bei dir. Er war
richtig gut in seinen Filmen,
ja. Ja, ja.
So bei Black Clansman und so fand ich ihn zum Beispiel richtig.
Ja. Predators richtig cool. Zum Beispiel, großartig.
Mhm. Nee. Nein, aber ich finde schon auch, also geht's aber auch gerade im Comedy-Bereich hat der zuletzt, also ich habe Home Economics gesehen, da fand ich den super. Also der, natürlich kann der was, das ist hier halt wirklich die Inszenierung, weil auch Mark Wahlberg, das ist wirklich, der spielt hier ein paar Sachen, wo er halt so versucht, irgendwie seine dunkle Seite zu zeigen. Das ist eher lustig, cringy, als dass du hier wirklich eine Bedrohung spürst oder so.
Hast du den Trailer im Vorfeld gesehen?
Nee, gar nichts.
Ah. Wir sind nämlich davon ausgegangen, dass es ein Vorteil, wenn man den nicht gesehen hat. Mhm. Denn wir haben den Trailer davor ungefähr 20 Mal gesehen.
Oh, okay.
Also durch diverse Kinobesuche, durch Fantasy Filmfest und so weiter.
Der kam bei uns im Kino nicht einmal, ne, der Trailer das?
Ich glaube nicht, ne.
Okay. Und und auch bei Streamingdiensten, so bei, als YouTube-Werbung und so weiter, lief der häufig. Mhm. Und was mir da aufgefallen ist, also erstens finde ich, ist das kein Film fürs Kino.
Mhm.
Ich finde, der gehört ins Streaming. In USA läuft ja auch parallel als Streaming, glaube ich, Amazon und Apple TV Plus. Und das Problem ist, dass der Trailer, der zeigt halt so alles, also auch den Twist, diesen großartigen in Anführungszeichen.
Mhm. Na klar.
Der auch total dumm dahingeschrieben ist, so mit diesem riesigen Ausweis, den man gar nicht übersehen kann. Und dann ist die Sache, du siehst den Trailer und denkst, naja gut, das kann ja nicht alles sein. Da ist noch irgendwas.
Ja, genau.
Mhm. Und dann guckst du den Film und merkst,
es ist alles.
Das war's tatsächlich.
Ja, also fühlt sich alles wahnsinnig klein an. Deswegen war ich echt hart überrascht, als ich gelesen habe, dass das Ding 26 Millionen gekostet hat. Und wir hatten es in der letzten Support-Episode hatten wir es davon, gell? Mhm. Dass Oliver Stone einen Film für 4,5 Millionen gemacht hat, der heute wahrscheinlich 100 kosten würde
Ja.
Und das Ding hier hat 26 Millionen gekostet und sieht so scheiße aus dabei. Und da fragst du dich halt wirklich, wo zur Hölle ist die Kohle hingegangen?
Steuerbetrug. Mhm.
Aber ist so ähnlich.
Und deswegen, ich bin mir gar nicht so sicher, dass Mel Gibson hier wirklich saß und dachte, boah, ist das alles geil und lustig. Vielleicht dachte der auch einfach, Alter, die geben mir 26 Millionen für so einen Scheiß und ich habe es in Rekordzeit abgefrühstückt, wie geil, läuft. Weil, also ich glaube, der ist halt wirklich, ich glaube, seine Leidenschaftsprojekte sind dann wirklich, no pun intended, Passion of Christ und solche Geschichten, weißt du, dass ich glaube,
Also die anderen Projekte, gerade auf dem Regiestuhl, die waren schon immer sehr ambitioniert. Selbst Hacksaw Ridge und Apokalypto und Braveheart und
ja,
so.
Ja, weißt du? Aber du erkennst hier nicht eine Sache, wo du sagen würdest, das ist ambitioniert.
Ja,
das fühlt sich
und das ist uns nämlich auch aufgefallen, dass seine Filme normalerweise auch recht blutig und brutal sind.
Naja, und dass man hat auch das Gefühl, er will was erzählen mit seinen Filmen. Ne? Also er hat eine Geschichte, die ihm wichtig ist.
Das ist so wie eine Auftragsarbeit quasi.
Hier, das wirkt so seelen- und herzlos, Alter, das ist unglaublich. Deswegen, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der hier wirklich investiert war auf einem emotionalen Level. Ich glaube, das fühlt sich so hart nach so einem Moneyjob an.
Hm. Ist das irgendwie, also dieses Geld, ne? Also Steuerbetrug war natürlich jetzt nur ein Witz, ne? Also vermeintlich, falls mich hier irgendeiner anpissen will. Ist das irgendwie mit Gagen? Kommt man da irgendwie hin? Mark Wahlberg und so? Weiß ich nicht.
Ja, vielleicht hat Mel Gibson da auch noch ein bisschen was verdient, ne, an diesen 26 Millionen. Also der Autor kann es nicht gewesen sein, weil Jared Rosenberg, der das geschrieben hat, das ist original sein einziger Autoren-Credit. Nichts anderes bisher geschrieben. Und das finde ich halt
das
auch so.
Das ist KI, sorry. Das ist, weil der Film ist so komplett zusammengewürfelt aus allen Facetten, die wir schon mal irgendwo
gesehen haben. Ja, aber also diese Person gibt es tatsächlich, weil der auch bei so einer Doku für einen Schnitt dann noch verantwortlich war. Aber also
heißt ja nicht, dass er nicht KI benutzt hat.
Ja, gut. Ja, naja, also.
Ich bin einfach ein bisschen frech. Ich werf das in.
Hey, das, nee, also kann ich nachvollziehen, weil das Ding ist wirklich hart seelenlos und der einzige Vorteil ist, dass das hier schnell vorbei ist und da einige Leute dabei sind, die man kennt und potenziell auch mag, aber in der Kombination gibt es ja nicht viel, was man mögen kann und deswegen ist das halt auch wirklich kein geiler Film.
Also was Manu meinte so mit den Streaming-Services, wir sind ja große Kinofans, alle vier und
ja, aber da hat er recht. Der Film macht auch optisch nichts, was das Kino rechtfertigt.
Und wir sind ja öfter auch Vertreter davon, dass wir sagen so, Alter, dass es zu schade ist, dass jetzt Finchers Filme nur im Streamingdienst kommen und man die nicht auf der Leinwand sehen kann. Aber ich glaube, die umgekehrte Variante regt mich noch mehr auf. Wenn so Filme wie Gunpowder Milkshake oder so im Kino laufen und du rennst da rein und holst dir für 20 Euro Tickets für dich und deine Freundin und dann nochmal 30 Euro für Popcorn und Bier und weiß ich was.
Und dann ist es sowas.
Und dann guckst du dir so einen Netflix-Film an auf der großen Leinwand und denkst so, Alter, das ist doch nicht deren Ernst. Warum läuft er nicht im Stream, sondern im Kino?
Ja, aber ich glaube, dass das Streaming das Problem erst verursacht hat. Weil Streaming hat ja schon dazu geführt, dass es immer weniger Filme in diesem mittleren Budgetsektor gibt.
Ja, klar.
Weil es sich eben nicht mehr lohnt, die fürs Kino zu machen. Und dadurch habe ich das Gefühl, werden die dann eben auch...
Dadurch sind ja die Comedies wahrscheinlich dann auch ausgestorben.
Ja, eben. Großteil der Comedies ist damit gestorben fürs Kino. Und ich habe das Gefühl, dass wenn die Streaming-Filme dann so ein Budget auffahren für einen Film, ist das halt was ganz anderes, als wenn du irgendwie so einen Sean Baker oder irgendeinen Independent-Filmer hast, der die Kohle zusammengekratzt bekommen hat und der dann aber wirklich mit Herz bei der Sache ist.
Ja.
Sondern die meisten von diesen Filmen in dem Budgetrahmen fühlen sich dann eben auch so seelenlos an, wie sie sind. Und das ist doch scheiße, Alter. Dann macht die Filme doch lieber gar nicht, ey.
Ich finde aber auch, dass genug 100 und 200 Millionen US-Dollar Produktionen sich mindestens genauso seelenlos.
Voll, noch mehr zum Teil, auf jeden, klar.
Ja, schade ist das. Ist auf jeden Fall schade, ja.
Also ich habe gerade erst wieder einen Film gesehen, der hat 200 Millionen gekostet und ich dachte nur so, hey, ihr schafft euch gerade selber ab. Das ist die Krux, dass dann Leute nichts mehr produzieren wollen, was nicht schon auf irgendwas anderem basiert oder irgendwie ein Remake, Sequel, Reboot, sonst was ist. Du kriegst ja zurzeit keine originalen Stoffe realisiert. Also selbst hier in Deutschland gehen die jetzt hin und rebooten sämtliche Serien, Alter. Das ist zu hart.
Oder gehen halt auf alte Sachen wie Manta, zweiter Teil und so.
Ja, aber das haut ja in die gleiche Kerbe. Also dass die jetzt halt einfach IPs nehmen, die es schon mal
ganz genau
von Semi bis ganz erfolgreich gegeben hat und versuchen daran anzuknüpfen. Wie verzweifelt ist das denn, Alter? Suits LA jetzt, ne?
Ja, ja.
Also so
Spin-offs und
was. Aha, und das ist nie geil, Alter.
Und dann holen die eine Staffel raus von einer Serie, die vor 15 Jahren begraben worden ist und machen da noch einen Nachklapp und so, weil dir nichts mehr einfällt und weil sie sagen, naja, komm, war doch erfolgreich.
Stromberg 2.
Ist albern.
Ja, gut. Ne? So geil die Serie ist. Mhm. Da, warum brauchen wir jetzt noch einen zweiten Film?
Ja damit haben sie auch so ein bisschen ihre eigene Legacy, aber gut.
Ich freue mich aktuell für einen Kollegen, der da eine Rolle hat, aber darüber hinaus. Ich freue mich
für alle, die klar. da Jobs kriegen, ne? Das ist gar nicht das Ding, aber aus rein künstlerischer Sicht und aus Fansicht irgendwie Quatsch.
Ja.
Ja. Und man kann über Mila Perez sagen, was man will, aber zumindest ist es mal was Innovatives, ja, was es noch nicht gab. So, weißt du? Unabhängig davon, ob man das geil findet. Aber kein Spin-off, kein Marvel, kein Reboot.
Also Emilia Perez kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich den nicht gesehen habe.
Du hast ihn nicht gesehen, naja gut.
Nein, das war auch eher ein Appell an die Leute, die halt eben genau dieses Problem machen. Haben im Kino, ne, dass du halt eben nur noch irgendwelche Neuauflagen schlecht aufgewärmt siehst.
Ja, dann geht halt nicht in die ganzen anderen Filme. So, ne?
Ja.
Aber es funktioniert. Ne? Bekannte IPs und so, die ja gut,
klingt nicht nach einer Empfehlung. Jetzt
geht's ums Punkteraten, ne?
Nee, also Kunde, ich erzähle noch, dass der tatsächlich dann auch eben absurderweise was eingespielt hat im Kino. Also aktuell steht er bei 41,7 Millionen. Und das ist schon krass.
Aber weltweit.
Ja. Ja, ja klar ist das nicht der große Wurf, aber mich wundert es halt, dass das überhaupt Leute, also dass die überhaupt annähernd in einen Bereich kommen, wo sie das Budget wieder reinkriegen.
Passion Christi war, glaube ich, sein finanziell erfolgreichster Film.
Ja, ja. Regiestuhl, oder was? Der war ja auch vor Deadpool, glaube ich, noch R-rated erfolgreichster Film weltweit.
War auch ein bekanntes Franchise weltweit.
Ja, große literarische
jetzt
Vorlage.
Jetzt erst recht, ey, jetzt kommen die Fortsetzungen. Ja. Warte mal ab, du. Kommen noch Spin-offs.
Bestseller-Adaption.
Das wäre so geil, Alter.
Judas, das Spin-off. So.
Ich würde es mir angucken, ey.
Wäre geil.
Judas, der Verräter.
Wäre geil.
Nein, hier, da musst du doch da auf jeden Fall hier Maria und wie heißt die andere? Die Hurentruppe.
Na, sag mal.
Entschuldigung, das waren die doch, oder
Hurentruppe.
Nicht?
Hurentruppe. Ja.
Wäre schon also, geil, wenn die Bibel dann auf dem Google du bestellst, du wieder landet auf Platz 1 oder ja, wenn der Film dann rauskommt.
Ja, also ich meine, Jesus Origins kann man definitiv machen. Also da kann man wirklich also eine Trilogie erzählen, wie Maria und Josef halt eine Bleibe suchen. Kann man mindestens 3 Filme draus machen.
In München.
Wobei, warte, welcher große, das war doch irgendein großer Regisseur, macht doch gerade auch wieder irgendeine Jesus-Story. War das Malick?
Du meinst Odyssey? Oder? Christopher Nolan?
Nee, Odyssey.
Weil das ist ja auch eine biblische
Geschichte. Stimmt, ja. Wobei, ja, witzigerweise echt? Haben sie ja gerade auch mit, war das Ralph Fiennes, hat ja auch gerade so eine Odyssey-Story oder eine Odysseus-Story gemacht. Hier dieses The Return oder wie das hieß. Nein, aber fuck, war das Terrence Malick? Irgendjemand macht doch gerade so eine große Jesus-Story, die auch fett.
Ridley Scott vielleicht?
Was, Ridley Scott?
Das würde passen.
Ja. Terrence Malick würde es auch passen.
Ja. Naja, wie auch immer, also Flight Risk, um das mal kurz abzufrühstücken. Mhm. Jetzt die Zahlen.
Hau raus.
Nochmal, ne? Vorteil des Films, schnell vorbei und es gibt den ein oder anderen Showwert. Ansonsten wenig. 5,3 auf IMDb. Apropos, es hat 12 freigegeben, hilft halt auch nicht, ne? Metascore ist bei 38 und Letterboxd 2,1. Und Peter darf mal einen Tipp raushauen.
Bei meinem wird es gleich so einfach. ja, das Game, in dem Game bin ich immer so schnell auch wieder raus, wenn man so wenig mit Punkten zu tun hat. Aber also ich würde auf jeden Fall sagen, du bist auf jeden Fall unter 5.
Wie die FDP.
Ja, und Bündnis. 4, keine Ahnung.
Peter sagt 4. Guess?
Ja, unter 5 würde ich dich auch einschätzen. Das klingt nicht so prall. Du bist gleich mit so einer Herausforderung hier eingestiegen, Alter.
Hm. Ich war guter Dinge, als ich mir den angeguckt habe.
Ja, glaube ich gern, aber du hast einfach mal gar nichts groß Positives hier hervorgehoben. Insofern 2,5.
Mhm. Manu?
Peter und ich sind ja auch nicht begeistert von dem Film. Also maximal Mittelmaß, ne? Also wir haben halt gesagt, dass der viele Sachen klaut, die okay sind, aber insgesamt ist der halt, ne, wenn überhaupt Streamingdienst, aber. Und du hast den halt schon echt natürlich sehr negativ besprochen. Zu Recht auch. Ne? Wir haben ja zusammen festgestellt, dass da sehr, sehr viel schlecht ist an dem Film.
Würdet ihr denn auch, so einem Film Punkte geben? Also habt ihr den auf Letterboxd irgendwie mit einer Punktzahl gelockt?
Nö. mache ich ja selten.
Mhm. Aber der wird immer schlechter, so länger man drüber nachdenkt, weil also durch dein Review jetzt quasi, dadurch, dass ihr jetzt so viel darüber gesprochen habt, der wird der bei mir immer schlechter, immer schlechter.
Schlecht. Ich weiß auch, dass ich mir den nie wieder angucke. Das ist
ja, auf klar. jeden, ey, vergiss es.
Den darf ich die vier ändern?
Kannst du noch?
Halt für einen Podcast besprochen. Also im Normalfall, weil die eine fiese Strafe oder eine der Höchststrafen für einen Film ist ja so eine 5 von 10. Komplett belanglos. Du hast ja auch gesagt, irgendwie ne, verdient's eigentlich nicht zu existieren. Das wäre eigentlich eine 5 von 10. Weil eine 1 von 10 und eine 2 von 10, ne, ist unter Umständen sehr interessant. Aber du bist auf jeden Fall drunter. Und der Guess hat mit 2,5 schon einen guten Punkt raus, einen guten Guess rausgeholt, rausgehauen. Ich würde sagen, 3.
Das war also eine schwere Geburt. Aber es hat sich gelohnt, Manu liegt richtig mit den 3 Punkten.
Ah ja. Yes.
Die heilige Dreifaltigkeit. Guck mal.
Manu geht mit einer Null los.
Ey, ich habe noch kurz überlegt, ob das eine 3,5 wert ist, aber hey, ohne Scheiß. Also wie Peter für tatsächlich was? Sagt, je länger ich drüber nachgedacht habe, dass ich das wurde immer beschissener, Alter.
Ohne Witz, hättest du denn jetzt heute hier nicht angeschleppt? Ich glaube, ich hätte das schon komplett vergessen.
Siehst du, also so wie hart ist das? Vor allem gemessen jetzt mal wirklich an den anderen Filmen, die Mel Gibson gemacht hat. Das, weil selbst wenn man ja, das inhaltlich nicht mochte, ist es nichts, was du sofort vergessen hast.
Das stimmt. Selbst Passion of the Christ, mit dem ich ja,
ja ne, eben, inhaltlich weil der macht was
anfangen
mit
kann,
dir.
Ist der inszenatorisch natürlich was ganz anderes. Ja. Und Apokalypto ist halt echt Weltklasse, finde ich.
Den mögt ihr auch, oder?
Ja,
ich finde ist nicht so.
Nee, also ich den, siehst du, aber trotzdem habe ich den auch nicht vergessen. Also das war halt so, ich mochte den irgendwie nicht. Fand den irgendwie doof. Okay. Aber trotzdem so, dass es was mit mir gemacht hat. Und das ist halt so belanglos hier.
Ja, glaube ich gern.
Ja, schade.
Mensch, da sind die Filmfressen zu besuchen, du kommst hier mit so einem Müll um die Ecke.
Ja, es tut mir leid.
Das ist eine klassische 3 von 10.
Du hast das tatsächlich vorher so ein bisschen mitentschieden.
Stimmt, ja, er hat mich in das Support-Episode, die wir davor aufgenommen haben, hat er mir so 2 zur Wahl gesetzt und so. Entweder eine Miniseries oder halt einen aktuellen Film. Habe ich mich für die Miniseries entschieden, deswegen bringt er hier jetzt den Ramsch
mit. Welche? Cassandra oder was?
Nee, über Quiz hat er geredet. Diese verfilmte Wer wird Millionär-Skandalgeschichte aus England damals, wo ja der Typ dann angeklagt worden ist und so in dieser Rattenschwanz.
Kenn ich nicht.
Aber habt ihr das mal mitbekommen, dass da ein Engländer sich zur Million geschummelt hat?
Das mit dem Husten?
Ja, genau.
Ach, ah, ja, doch, ja, das habe ich schon
mitbekommen. Und da hat Michael Sheen, der Moderator, gespielt und so, also ganz gut besetzt. Mhm. Und hier McFadden von Succession.
Ja, genau. Als Miniseries, 3 Folgen. Zu, ja. Also ITV selbst hat das auch gemacht und der Witz ist, die haben damals ja schon auch eine Doku dazu rausgehauen und dann haben sie das jetzt 2020, haben sie das verfilmt.
Aber andererseits coole Konstellation, weil 3 von 4 Leuten den Film hier gerade gesehen haben und ein bisschen mitreden können. Ja. Insofern
eben.
Bin Pass. Ich der Einzige, der sich da fein rausgehalten hat.
Na dann, kommen wir zu Peter.
Jawohl.
Ich bin gespannt. Peter hat mir nicht gesagt, was er dabei hat.
Das war keine Absicht.
Er hat es vergessen.
Also, die Sache ist halt, was, ne, ich stelle mir immer diese blöde Frage, was bringe ich hier mit? Ne? Es sollte ja im Idealfall was Besonderes sein, weil ihr ja was Besonderes seid.
Oh.
Und diese Konstellation ist ja auch was sehr Besonderes. Und was gibt es Besonderes als Film, den keiner kennt?
Mhm.
Und wenn ich meine, einen Film, den keiner kennt, dann meine ich einen Film, den keiner kennt. Was würdest du dir sagen, ist bei Letterboxd eine Zahl, wo man sagen kann, das ist ein Film, den keiner kennt?
Unter 30. Jetzt,
ja, null. Gut. Du brauchst ja mindestens einen, damit er eingetragen ist.
Ich hatte in der Support-Episode einen Film, der hat 27 Logs gehabt.
Oh, krass.
Da war noch nicht mal eine Zahl, sondern ich habe die gezählt, die den gesehen haben.
Okay.
Ja. Naja, so alles, was so dreistellig ist, ist schon eher skurril, würde ich sagen.
Aber du hast jetzt nicht diesen Film mitgebracht, mit dem der eine Typ da irgendwie dieses britische FSK, wie heißt es denn, diese britische Zensurbehörde ärgern wollte, indem er irgendwie so 10 Stunden gefilmt hat, wie eine Wand trocknet oder so?
Nein. Das war ein Zufall. Ich wusste nicht, dass das so ein unbekannter Film ist. Mhm. Aber ich habe es natürlich auch mit etwas verbunden, was ich mir in letzter Zeit gekauft habe. Ich bin halt auch, oder wir sind ja auch gerne in den USA unterwegs. Also nicht in Persona, sondern virtuell Das heißt, ich habe bei Vinegar Syndrome einiges eingekauft, weil ich auch hoffe, dass ich da immer so ein paar coole, nischige Sachen finde. Mhm. Und ich hatte mich vor allem in letzter Zeit auch so ein bisschen nach australischem Kino umgeschaut. Und dabei bin ich auf einen kanadischen Film gestoßen.
Das ist sehr, sehr lustig, dass du sagst. Ich hoffe, dass ich bei Vinegar Syndrome etwas Nischiges finde. Das ist deren
Konzept,
was gute nischige Filme rauszufinden.
Das meiste aus der Nische ist halt bei denen, oder vieles bei denen ist halt wirklich scheiße. Mhm. Also, was heißt scheiße? Das ist besonders, aber in der Regel halt nicht unbedingt groß zu empfehlen. Aber es sind halt immer wieder ein paar sehr coole Genrefilme, die da halt aufgelegt werden. Ich meine, kann selber ja auch ein bisschen daran mitwirken, ne, Vorschläge und so machen. Einen, also es war nicht auf meine Initiative hin, aber einen Film, den ich halt tatsächlich auch mal angefragt habe, so von wegen legt den auf, der ist dann rausgekommen. Ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber ich habe jetzt den...
Ich glaube, es war Miami Connection.
Nee, glaube ich nicht.
Okay, dann nicht.
Das ist der krasseste Spannungsaufbau, den wir hier jemals hatten. Alter.
Ohne Witz.
Ja. Es wäre jetzt natürlich geil, wenn den einer kennen würde. The Rainbow Boys. Rainbow Boys.
Nie gehört.
Ja.
Sagt mir auch nichts.
Allerdings werdet ihr alle was mit dem Hauptdarsteller anfangen können. Donald Pleasence.
Ah ja. Selbstverständlich.
Selbstverständlich. So, und dieser Film ist mittlerweile 52 Jahre alt und vor 2 Jahren kam halt die 50th Anniversary Special Edition raus. Was denn? Ja, 50th. Meine Aussprache. 50th.
Bitte sample.
50th Anniversary.
Genau. Und wie gesagt, Donald Sutherland fett auf dem Cover vorne Donald drauf.
Pleasence.
Pleasence, ja, ja. Sorry. Aber auch der wäre tatsächlich ein Argument gewesen, den Film zu kaufen, weil dieser ist halt, das war einer der wenigen Titel, bei dem ich halt wirklich nach dem Cover gegangen bin. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Aber so findet man dann eventuell auch mal coole Perlen. Der Film ist von einem Regisseur, den allerdings der eine oder andere vielleicht kennt, Gerald Potterton. Den könnte der Manu kennen.
Was hat er gemacht?
Der hat nämlich, der hat einen bekannten Film gemacht, Heavy Metal.
Ach, den kennen wir alle.
Den kennen wir alle, ja.
Okay, gut, ja. Das ist aber auch, glaube ich, der einzige Film, den er sonst noch gemacht hat, den man kennen könnte, 81. Der hier ist ein paar Jahre vorher, 1973. Und wie ja schon gesagt, er spielt in Kanada. Und die Ähnlichkeit jetzt mit Flight Risk ist tatsächlich, dass wir hier ein Trio haben, ein Hauptdarsteller-Trio. Wir haben Donald Pleasence als Hauptfigur. Dann haben wir eine Dame, die teilweise als seine Freundin Frau verkauft wird, ist aber Quatsch. Das ist einfach eine Bekannte von ihm. Und einen Biker. Sag ich jetzt mal, der fährt mit seinem Bike durch Kanada wie so ein Vagabund, der, der hat auch nicht so wirklich ein Ziel. Allerdings haben die drei letztlich ein Ziel. Es ist eine bunte Truppe, die sich durch ein paar Umstände zusammenfindet, um dann eine Odyssee zu beginnen. Und zwar suchen sie nach einem Schatz. Das ist dieses Rainbow, wahrscheinlich dann auch damit gemeint so, ne? Mhm. Die suchen den Schatz am Ende des Regenbogens. Mhm. Denn die Figur von Donald Pleasence, die dessen Vater hatte eine Goldmine. Der Vater ist allerdings schon verstorben, hat ihm aber anscheinend nicht gesagt, wo diese Mine ist. Und jetzt besteht tatsächlich der komplette Film darin, diese Mine zu finden. Mhm. Klingt spannend. Nicht so spannend, ist es aber vielleicht dennoch. Wir sind hier in British Columbia unterwegs. Ist ein 90-Minüter. Und er besteht halt tatsächlich darin, dass wir den drei dabei begleiten auf der Suche nach diesem Schatz.
Okay.
That's the story. Das heißt, sie ist so gesehen noch mal simpler als Flight Risk. Ist auch letztlich dann eine relativ geradlinige Handlung, weil, wie gesagt, die schnappen sich dann halt das Bike von dem einen und machen dann halt diese Tour. Letztlich ist das...
In welcher Zeit spielt das?
Bitte?
In welcher Zeit sind wir? In der Handlung ungefähr?
Das, also ich würde jetzt mal schätzen, es sind die 50er, 60er.
Okay. 20. Jahrhundert.
50. Nee, es ist 50er.
Okay. In den 50ern, okay.
Obwohl, nee, das...
Das ist die 50th Anniversary Collection. Das ist nicht in den 50s.
Nein, die haben ja noch verglichen mit. Das Problem ist, diesen Film haben bei Letterboxd 202 Leute gelockt. Finde ich nicht viel.
Nee, das ist auch nicht viel.
Und man findet sehr wenig Informationen zu diesem Film. Sehr spärlich. Es gibt Spoiler. Keine einzige Wertung bei Rotten Tomatoes.
Mhm, okay.
Nee, Rotten Tomatoes ist gar nicht bei euch drin. Ne?
Aber abgeschafft,
ja. Ja, stimmt.
Aber macht ja
nichts. Ihr habt Rotten Tomatoes abgeschafft.
Ja, ja. Wir sorgen dafür, dass die nicht mehr gibt.
Jetzt? Ja, ja. Wir haben die gecancelt.
Krass.
Aber Metacritic ist ja drin, ne?
Mhm, mhm.
Das heißt, da gibt es auch kein einziges Review.
Glaube ich, ja.
Bei IMDb waren es 95.
Wow.
Ja, also das heißt, da haben sich wenige Leute bis jetzt komplett zu geäußert.
Reicht wahrscheinlich auch nicht für eine Bewertung, oder? 95 Stimmen.
Die brauchen, doch, der hat eine Punktzahl.
Ach, da hat es eine Punktzahl, weil die brauchen ja auch eine bestimmte Zahl an Votes, um da überhaupt einen Durchschnittswert zu... Da hatten wir auch irgendwie ein, zwei Filme hatten wir schon, wo nicht mal ein Durchschnittswert jetzt bei IMDb stand.
Hm. Ach, krass, okay. Nee, kann ich euch beruhigen. Ihr könnt ein wenig raten, aber anhand eines Ratings bei IMDb halt.
Mhm.
Aber wo war ich gerade? Ja, genau, die Zeit. Ja, es ist Goldrausch. Wann war der in den USA? Bis wann ging der?
Naja, aber eben
50er würde ich schon sagen, ne?
War ja eher das Jahrhundert davor, oder?
Ich wollte auch gerade sagen, deswegen meine ich ja, also ja
1800, noch was.
Ja, sind wir am 20. oder im 19.
Jahrhundert? Wir sind natürlich danach.
Okay.
Also die große Welle war, glaube ich, im 19. Jahrhundert.
Ja, auf jeden.
Ja, aber ausklingend gab es ja dann auch noch bis in die 70er, würde ich sagen, so Leute, die sie so ein bisschen abgekatzelt haben und damit so ein bisschen versucht haben, ihr Geld zu verdienen. Weil das ist halt nämlich auch das, was die Figur von Donald Pleasance halt macht. Der ist halt quasi eigentlich Goldwäscher, so erleben wir ihn halt auch. Und so kommt er halt auch über die Runden, weil mit dem bisschen Gold, was er halt findet, kann er halt durchwiegen, bei einem Kiosk oder bei der Tankstelle irgendwelche anderen Waren, Essen beispielsweise, halt damit eintauschen. Mhm. Ich denke, irgendwas so 60er, 70er macht auf jeden Fall so diesen Anschein.
Okay.
Ist natürlich dementsprechend dann auch, ne, was die Geschichte halt so hergibt, abgesehen davon, dass wir als Ziel jetzt natürlich diese Goldmine haben und dann erstens, ob sie die finden und zweitens, wenn sie die finden, was sie dann mit diesem Schatz machen, wo ich sagen kann, kann man sich auf was freuen in gewisser Form, auch wenn der Film jetzt in der Hinsicht keine krasse Offenbarung am Ende hat, beziehungsweise das Ergebnis ist halt schon irgendwie nachvollziehbar, aber wie das Ganze halt dann einen Ausklang findet, hat dann auch nochmal das, was der Film insgesamt hat, nämlich eine süß-bittere Note. Weil das ein Film ist, der eher so ein bisschen Richtung Comedy schielt, auch wenn es mehr so ein Road-Movie ist. Wir sind in der Regel so ein bisschen karge Landschaften. Dadurch, dass wir dann in die Wälder kommen, haben wir dann vielleicht auch mal ein bisschen was mit Seen, in die Berge, auch was Schnee. Tolle Landschaftsaufnahmen, auf die wir hier entführt werden. Also der ist optisch, ist der halt auch wunderbar gefilmt, schön alles Landschaften so eingefangen. Aber es spielt sich natürlich deutlich mehr in diesem Trio ab, das halt ungleicher nicht sein kann. Und das dann auch letztlich den Mehrwert bei dieser Geschichte halt so ein bisschen widerspiegelt. Weil das einfach so coole Figuren sind, weil die Geschichte halt jetzt auch nicht so viel hergibt.
Okay. Aber ist es denn lustig, wenn das auch eine Comedy sein soll?
Okay. Total. Der Pleasance ist ein absoluter Tollpatsch und spielt hier entgegen der Rollen, die ich sonst kenne, auch einen sehr verrückten Typen. Der läuft auch die ganze Zeit rum. Also man hat manchmal das Gefühl, dass mental bei dem ein bisschen was nicht stimmt, aber es kommt halt irgendwie cool rüber. Das ist eine absolut sympathische Figur. Der läuft hier die ganze Zeit rum. So ein bisschen wie Peter Jackson in Bad Taste und sagt, ich weiß nicht, gefühlt wie gefühlt tausendmal Bastards, was auch eine Pointe am Schluss dann nochmal hat. Aber ja, er hat Mehrwert durch den Humor, weil sie dann auch ein bisschen indigene Bevölkerung mit reinbringen, die in ein paar lustigen Situationen halt auch mit hier reinspielen. Es ist eine total wilde Reise, die wir hier sehen, weil drei Leute halt auf diesem Gerät, dass sie dann halt vielleicht auch irgendwie mal kaputt fahren, ohne da jetzt viel auch vorwegzunehmen, ist dann auch so ein bisschen Slapstick, weil das halt alles Figuren sind, die so ein bisschen auch ein Ziel in ihrem Leben suchen und das halt glauben, in dieser Odyssee auf der Suche nach diesem Schatz halt irgendwo zu finden. Also halt auch so ein bisschen Selbsterkundung, Selbstentdeckung, was hier so ein bisschen mit reinschwingt. Ja. Cool erzählt, lustig.
Hatte Spaß offensichtlich.
Ja, klingt so.
Ich hatte auf jeden Fall. Vor allem überraschenderweise, weil das halt so ein Film ist, der wirklich wenig Resonanz bis jetzt halt erfahren hat, was ich schade finde. Besonders wenn man dann halt einen Regisseur hat, der zumindest einen Titel hat, den halt man im Allgemeinen kennt. Was mich in der Regel auf jeden Fall auch dazu ermutigt, dann mir andere Werke anzuschauen. Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir jetzt den Rest von ihm reinschaue. Der hat aber auch sehr viel TV-Geschichten gemacht. Aber das hat sich auf jeden Fall gelobt. Und da bin ich auch mal froh, dass ich bei Vinegar Syndrome mal einen Film gefunden habe, der auch funktioniert hat. Was denn? Nee, es ist wirklich so, dass...
Du gehst hart mit diesem Label ins Gericht.
Es ist ein Label, was ich echt cool finde, weil die halt jedem Film, jedem Scheißfilm, egal wie schlecht der Film ist, eine Chance gibt, auf Blu-ray rausgebracht zu werden. Aber es ist halt auch viel Müll dabei.
Ich weiß, was du meinst. Da sind ein paar Schundfilme. Allerdings sind da auch ein paar richtige Perlen. Ne?
Genau. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, das ist so die krasseste Perle, die ich bei denen gefunden habe. Da habe ich noch was anderes gefunden, aber das wird dann vielleicht mal, kriegt dann vielleicht mal eine größere Bühne. Aber nichtsdestoweniger trotz ist das auf jeden Fall einer der coolsten Filme. Wieso der Diss?
Die Bühne ist nicht groß genug.
Nein,
große Bühne ja nicht hier nicht in diesem Podcast hier.
Nein, aber man sieht uns ja. Wenn man uns alle sehen würde, wäre das eine größere Bühne, finde ich persönlich.
Okay.
So.
Ich wollte euch nicht dissen, es tut mir leid.
Alles gut.
Ich habe trotzdem einen
ihr dürft uns
coolen
gerne
Film dissen. Mitgebracht. Bitte?
Ihr dürft uns gerne dissen, wenn ihr wollt. Wir dissen auch immer zurück, also ist fein.
Es geschieht hier alles auf Augenhöhe.
Dissen und gedisst werden.
Aber ich finde, der Film klingt nicht uninteressant, zumal wir mit ihm, also Donald Pleasence, auch schon diverse Filme hatten und das eigentlich, er ist irgendwie immer eine Bereicherung. So.
Auf jeden Fall.
Ja, ihr seid ja sowieso genreaffin, also jemand, der in Klapperschlange und in Halloween mitspielt, hat ja schon mal einen Stein im Brett.
Wie hieß denn dieser australische Film, weil er ja nach australischen Filmen geguckt hat?
You Don't Like the Yabba. Ich habe auch überlegt, wie der hieß, Alter, das fiel mir nicht ein.
Du hast dir den gewünscht, ne, Guess?
Ja, bei stimmt.
Uns, ja.
Stimmt,
ja.
Stimmt.
Habt ihr den auch so gefeiert? Das ist ein schräger Film,
ja,
oder?
Der ist cool.
Mhm. Ja. Wie hieß er noch?
Wake and Fright.
Wake and Fright, natürlich. Ja, der ist
sehr gut. Ja.
Ja, der ist eine absolute Bereicherung, weil der ist auch nicht festgelegt. Weil das ist ein Charakter-Meme. Ne? Wenn wir jetzt eben hier den Mark Wahlberg hatten, der kann vielleicht also ein, zwei Facetten bedienen, aber Donald Pleasence, finde ich, der ist da schon wesentlich breiter in dem, was er mimen kann.
Ja, und der muss sich die Glatze nicht erst rasieren, ne? Der bringt die mit.
Ja.
Es ist so unnötig, ne, bei Flight Risk Zoll, um nochmal den
zu spannen. Es war übrigens, es war die, Mark Wahlbergs Entscheidung, ne? Das war nicht die Idee von Mel Gibson.
Ey, das sieht aber cool aus.
Nee.
Nee, sieht's nicht.
Ey, ganz ehrlich,
es sieht halt rasiert aus.
Mark Wahlberg hat eine Glatze, oder was?
Er hat sich halt so eine Halbglatze rasiert.
Ja, aber das ist auch leider im Trailer schon drin.
Dass es lustig ist.
Ja, okay, aber das war auch schon im Trailer drin und es sieht halt aus wie jemand, der sich das halt abrasiert hat.
Eben,
Es sieht halt nicht aus, als wäre es so gewachsen. Es sieht nicht gut aus, das meine ich mit. Es ist nicht gut gemacht.
Ich habe mal hier den Kumpel, DJ von Massiven Tönen, Alex, der hat sich das auch für ein Führerscheinfoto oder ein Passfoto, hat er sich halt auch so eine Krusty-Frisur rasiert.
Mhm. Auch nicht schlecht.
Ja, geile Aktion. Hatte natürlich eine Menge Probleme hinten raus, weil du halt dann immer erklären musst, dass du das... Aber so sieht das dann halt aus. Wie wenn, wenn dann halt noch Haare sind und du rasierst sie halt ab, dann sieht es halt nicht aus wie eine Glatze. Und naja, wie auch ist, halt völlig Latte. War halt die Idee von Mark Wahlberg.
Aber wir waren ja bei einem guten Film jetzt.
Eben, ja.
Korrekt. Don Calfer kann ich noch nennen, den wir ja wahrscheinlich alle von Return of the Living Dead, The Living Dead kennen.
Hallo, Sally.
Bitte?
Stimmt's? Den hast du noch nicht gesehen, oder?
Ich glaube, müsste ich nachgucken, aber ja, ich glaube nicht.
Nee, den kennt er noch nicht. Diesen Classic.
Nachholen.
Ja, ja.
Von Dan O'Bannon, ne? Dem Drehbuchautor von Alien und so.
Kate Reed spielt hier die Dame an der Seite des ursprünglichen, eigentlichen männlichen Duos, weil sie kommt halt relativ früh dazu, aber eigentlich ist es dieses Duo, das auf diese Reise geht und sie ist dann halt auch die feministische, die feminine Begleitung und Bereicherung, die dieses Trio dann halt mehr oder weniger perfektioniert und halt in sich noch stimmiger macht und für noch mehr Streitpunkte, sage ich jetzt mal, sorgt, weil der lebt halt auch vor allem, wie gesagt, von dieser Ungleichheit dieses durchtriebenen Trios und ewigen Streit, den wir hier begleiten, was das Ganze halt wirklich aufwertet. Und jetzt dürft ihr gerne eure Stifte rausholen, eure Notizbücher und aufschreiben, was ihr denkt, was ich ihm geben würde. Nachdem ich euch gesagt habe, dass die einzige Wertung, die ich zumindest finden konnte, obwohl, nee, Letterboxd kann ich auch nennen. Stimmt, Letterboxd hat bei 202 eine Wertung. Der kam relativ gut weg. Was muss ich da machen?
Na, bei Letterboxd, also, beim Film gucken, da steht eine Durchschnittsbewertung direkt auf der Seite von dem Film.
Nee, aber es reicht halt nicht für eine Durchschnittsbewertung.
Ach so, ja, gut, dann.
Ja, es reicht nicht, genau.
Nee, dann hast du nur die IMDb-Bewertung, ist okay.
Da steht 2 Fans bei Ratings. Der ist aber relativ hoch, was 37% haben, glaube ich, 4 oder 3,5 Punkte gegeben.
Fans sind, glaube ich, die das Herz gedrückt haben. Oder sind Fans, die den als Lieblingsfilm oben in der Viererreihe angegeben haben, eins von beiden?
Da fragst du den Falschen.
Naja.
Ich glaube, das sind die, ein Herz gedrückt haben.
Bin mir nicht
sicher. Ich kann sehen, dass die 2 Fans, einer hat 4 gegeben und einer hat 4,5 gegeben, aber es sind 59 Herzen, die der Film hat. Also.
Ach so.
Ja, dann ist es, glaube ich, die den als Favorit angegeben haben oben in der Leistung.
Ja, muss so sein, ne? Ja.
Ist aber krass, mit 4 Sternen gibt man den als Favoriten an, das verstehe ich nicht.
Das ist, die haben nicht viele Filme gesehen oder sind sehr kritisch,
ja. IMDb, da kommt der okay weg, beziehungsweise ich glaube, eine 6,8 ist schon gut.
Für IMDb ist das, glaube ich, ganz in Ordnung.
Ja. Das geht
aber klar. Wie gesagt, bei 95 Leuten, die das halt abgestimmt haben.
Ja, aber du hattest ja scheinbar schon Spaß damit. Klang so. Okay. Guess fängt an.
Ich fange an.
Yes, sir.
Mensch. Von mir wäre das wahrscheinlich.
2,5 vom Guess, diese Hure.
Wahrscheinlich das hier.
Alessandro, du bist ja auch da.
Alessandro hatte sich wieder beschwert über mich. Warum? Ich weiß gar nicht, über welchen Film, aber. Ich sage. Eine 8.
Manu?
Ich sag 8,5.
Ich sag 8.
Jetzt kommt Peter. Plot Twist.
Genau, das wäre ein Plot Twist dann. Nee, ich gebe dem eine saubere 8,0.
Jawollo. Jawohl. Sein Partner zeigt gerade einen Mittelfinger für diejenigen, die es nicht sehen.
Du Arsch.
Ich habe das jetzt bewusst gemacht, damit du keinen Vorteil hier hast.
Das habe ich gemerkt. Ja. Deswegen habe ich dir auch den Mittelfinger gezeigt.
Für diese Bewusstheit. Aber so wollen wir doch auch nicht gewinnen. Wir wollen ja schon die richtige Punktzahl erraten, ja? Keine Almosen. Okay.
Ja, aber das konnte man, glaube ich, Peter hat das echt sehr gut gemacht. Da konnte man schon die Wertung gut einkesseln.
Finde also ich
eine 2-Punkt-Landung und 1,0,5 ist schon stark, muss man sagen.
Das stimmt. Und ein Herz für kleine Filme hat auch noch hier vermittelt, insofern sind wir auch Fans von.
Wunderbar. So, Guess.
Alright. Ja, wir haben ja außerhalb unserer normalen monatlichen Losziehung, wo wir mal 2 Lose aus dem Topf fischen, ihr wisst ja, bei euch gibt es ja auch einen Lostopf mit Filmen für Supporter, haben wir tatsächlich auch mal zwischendurch immer wieder 10 Lose rausgezogen, Lee, und 10 Lose für mich, die wir dann ab und zu, wenn wir Bock haben, die einarbeiten, so als kleinen Bonus. Und da habe ich mir geguckt von meinen letzten 10 Erziehungen, was da noch übrig ist. Und da war ein Film bei, der sehr, sehr gut der Kombination bewegte Banausen und Filmfressen gepasst hat. Also habe ich mir den jetzt zum ersten Mal angeguckt.
Ein Erwachsenenfilm.
War eher eine kleine Perle, die Kommerzgucker jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm haben. Und der Supporter des Ganzen heißt Mr. Yoshimitsu. Den hat er im Oktober 22 hier reingeworfen, hat eine Weile im Lostopf seine Runde gedreht, bis er gezogen worden ist. Und ich schicke voraus, es gab ja in den 60ern und 70ern etliche Filme über verrückte Rennen quer durch Amerika oder um die Welt, zu Wasser, zu Erde, in der Luft. Und das hier ist die Roger Corman-Version davon. Ist also aus seiner Schmiede. Nennt sich auf Deutsch Frankensteins Todesrennen.
Death Race.
Und international 2000. Death Race 2000, richtig. Und wie wir wissen, oder zumindest die Filmfans sollten wissen, Roger Corman ist bekannt für Filme, die für so ein McDonald's-Jahresgehalt gedreht worden sind, so im Durchschnitt.
Und davon hat er 5 gleichzeitig gedreht.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist,
mit denselben Kulissen und so.
Richtiger Fließband. Aber ist übrigens sehr sympathisch, dass er mal irgendwie, es gibt diesen Podcast, der irgendwie Filme zerlegt, so die irgendwie fragwürdig sind. Und da hat er sich beim Podcast gemeldet, hat gesagt, so, ich warte schon seit Ewigkeiten, mach doch mal einen von meinen Filmen. Und hat dann bei denen angefragt. Und da haben die halt irgendwie Death Race 2000 auf Anraten von Roger Corman halt irgendwie besprochen und analysiert.
Ritterschlag.
Fand ich schon geil, ja. So. Dieses Rennen hier ist ein dystopisches Szenario, das LOL im Jahr 2000 spielt tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es bezeichnet war, dass der Regisseur tatsächlich im Jahr 2000 dann gestorben ist. Das ist schon ein bisschen so hier, war schon irgendwie ein morbider Zufall. Von der Ostküste zur Westküste treten mehrere verrückte Autos. Da ist so ein Nazi-Gefährt mit drin, mit halt so einem Nazi-Pärchen drin. Da ist so ein Gangster mit bei, da ist ein Western-Auto und so weiter. Also so ein bisschen Themenabend. Und zwar treten die an, immer im gemischten Doppel, also Mann und Co-Pilotin, treten die gegeneinander an. Ungeschlagen ist bisher der amtierende Champion und der wird von allen nur Frankenstein genannt. Look und Outfit, würde ich mal sagen, so ein bisschen Gimp aus Pulp Fiction. Bring out the Gimp. Ganzen Leder, bisschen Sadomaso-Maske, ist wortkarg unterwegs und sehr emotionslos, gespielt von David Carradine. Tatsächlich ein Hochkaräter. Und dieses Jahr bei dem aktuellen
damals
Rennen...
Damals noch, ja.
Ja, ja.
Zu dem Zeitpunkt noch, ja.
Ja, ja, schon, weil der kam tatsächlich frisch aus Kung Fu, aus der Serie. Und viele Leute haben ihn in Interviews gefragt, warum er ausgerechnet diesen Film gedreht hat, nachdem er so eine riesen erfolgreiche Serie gemacht hat. Und der hat gesagt, das ist das erste Drehbuch, was er gekriegt hat, wo er gesagt hat, was ist am besten, um dieses heldenhafte Image aus seiner Kung-Fu-Serie Staffel lang abzulegen. Also spielt er hier einen komplett konträren Charakter in einem Film, wo man ihn niemals irgendwie gesehen hat. Und hat gesagt, dann hat er praktisch so einen Restart für seine Karriere. Und das hat ja auch gut funktioniert, weil danach war er auch in anderen Filmen unterwegs.
War der nicht auch ganz gut mit Roger Corman eigentlich?
Das weiß ich gar nicht, ob die dicke waren.
Gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, dass die eigentlich ganz gut miteinander konnten.
Okay.
Naja.
Aber trägt er dann jetzt den ganzen Film über hier diese Maske?
Nee, der nimmt die schon ab und zu ab, die Maske. Okay. Finde ich auch abgefahren, weil unter der Maske sieht aus, als wenn er voll das vernarbte Gesicht hat. Und dann nimmt er die Maske ab und sieht eigentlich ganz normal aus. Das ist schon auch ein geiler Move.
Sieht dann aus wie David Carradine.
Sieht aus wie David Carradine.
Schock.
Ja, super.
So, in diesem aktuellen Rennen hat ihm Machine Gun Joe den Kampf angesagt. Das ist nämlich der Stil von einem Chicago 30er-Jahre-Gangster und der wird gespielt von Sylvester Stallone. Der spielt hier den Antagonisten von ihm.
Geil.
Und der Clou an dem Rennen, es gibt Extrapunkte. Warum es sie gibt, weiß ich jetzt auch nicht, keine Ahnung, aber jede überfahrene Person bringt Punkte. Und bei Kindern und Rändern gibt es sogar aufsteigend mehr Punkte. Hast du den eigentlich gesehen, Lee? Achso, nee, das war ja dieses Missverständnis.
Aber es klingt gerade so, als hätte ich mal ein Videospiel gespielt, was hart in die
oder
Richtung...
Oder Death Race auch, ja.
Ja. Ja, stimmt, es gab mal ein Death Race Videospiel, okay. Tatsächlich noch in den 70ern auf irgendwelchen Konsolen oder hier auf den Arcade-Automaten und so, ja. Wo man das so machen konnte.
Nee, hatte ich für PC tatsächlich auch, das war so ein Top-Down-Renner, so ein bisschen wie Micro Machines. Und dann konntest du da auch so abballern, die Leute, ein bisschen wie Rock'n'Roll Racing, aber so 2D-Top-Ansicht.
Okay.
Das hieß Death Race, ich glaube, es hieß einfach nur Death Race.
Nee, irgendwas Death Race klingelt 2000, da aber.
Irgendwie sowas. Aber es gab auch Carmageddon, falls ihr euch daran erinnert.
Irgendwas
das war dann schon in 3D und da konntest du dann auch so, du konntest das Rennen ganz normal fahren, aber eben auch die Leute, so Passanten einfach überfahren und das war auch immer, also natürlich komplett verpixelt, Polygone und so, aber das war voll der Splatter-Spaß.
Ja, ist natürlich von der Prämisse komplett entfernt von diesen lustigen hier in 80 Tagen um die Welt oder tollkühne Männer in ihren fliegenden Kisten oder so, sondern hier geht es halt darum, irgendwie Passanten und Zivilisten zu überfahren, weißt du, was auch gemacht wird. Und das ist eigentlich die Prämisse von Death Race 2000, also die Autos sind alle selbst gemacht, selbst kreiert, wirken aber natürlich wie aufwendige Seifenkisten, also Frankenstein fährt halt so ein Krokodil-Echsen-ähnliches Auto mit so Reißzähnen vorne und so. Und eins der Wagen hat halt so Klingen vorne, weißt du, die hat auch so, wenn der Fußgänger spritzt, hat Blut in alle Ecken. Aber es sieht schon sehr nach Pappmaché aus, wenn man genau hinguckt oder wenn die so Close-Ups auf die Klingen machen und so. Also es ist ein B-Film. Da kann man auch erwarten, wenn Roger Corman draufsteht. Und die Autos fuhren noch nicht mal richtig. Die mussten die irgendwie bergab schieben und dann wird man da einigermaßen irgendwie ein Bild hinkriegt oder so oder irgendwie ziehen lassen und so. Aber es war kaum Budget für Stuntleute da. Die ganzen SchauspielerInnen mussten halt selber irgendwie in den Autos sitzen und die Autos lenken. Also es waren ganz selten mal irgendwie Stuntleute eingesetzt. Und dann wurde das Ganze natürlich neben dem Kunstblut, weil wir sind in den 70ern noch mit nackter Haut garniert. Also alle zogen sich hier an irgendeiner Stelle grundlos aus und es wurde kurz mal rumgemacht und dann ging es weiter. Mhm. Cobra Kai-Fans haben hier übrigens auch noch Martin Cove, der hier einen der Fahrer spielt.
Wirklich?
Ja, ja, der ist auch noch am Start, der ist auch im Cast. Und und Caroline hat es geschafft, auf jeden Fall da mal irgendwie eine andere Zielgruppe abzugreifen. Habt ihr den Film eigentlich gesehen? Habe ich gar nicht gefragt. Peter, ewig, Manu.
Ewig, ja. Ich habe den auch vor Ewigkeiten gesehen. Ich könnte den jetzt auch nicht mehr so zusammenfummeln, aber...
Vor Ewigkeiten habt ihr ihn gesehen?
Also, das müsste so Anfang 2000er gewesen sein, also über 20 Jahre.
Okay. Naja, so die jüngere Zielgruppe hier und die jüngere Hörerschaft bei uns kennt bestimmt auch das Remake von 2000 mit Jason Statham. Der lief hier.
Da gab es sogar mehrere Teile von, glaube ich. Ne?
Da gab es sogar mehrere, aber in dem zweiten, also in den anderen Teilen war er, glaube ich, nicht mehr mit drin, oder? Sondern
Alles so Direct-to-DVD.
Ja, ja, Video, genau.
B-Schrottfilm.
So wie From Dusk Till Dawn 4 und so weiter. Also nicht mehr der Rede wert.
4? 2 und 3 gibt es auf jeden Fall.
Ja, keine Ahnung, aber da gab es ja auch Sequels, die irgendwie, die mit dem Originalcast kaum noch was zu tun haben, bloß, dass einer irgendwie, da macht dann einer mit, der irgendwie an der Bar saß, bei Teil 1, so weißt du, im Hintergrund. Das meine ich mit Direct-to-Video-Sequels, die eigentlich wenig mit dem ersten Teil zu tun haben. Und ich fand den ganz okay. Also ich habe den ja jetzt vor dem gesehen, ich habe ja zum ersten Mal Death Race 2000 gesehen und fand den auch damals in Ordnung.
Das Remake fandst du okay?
Das Remake fand ich okay, aber da kamen sowieso so ein paar Filme raus, so, wo einige sagen, so, ja, ist Schrott. Aber auch dieser Gamer und so mit hier, wie heißt er denn?
Michael C. Hall.
Michael C. Hall war der Antagonist, aber wie heißt er denn hier von 300? Jared Butler, genau, ja. Jared Butler hat da die Hauptrolle gespielt. Sind alles Filme, die fand ich in Ordnung, so. Ich habe die auch damals im Kino gesehen und kann mir die gut angucken.
Gamer war in Ordnung, ja.
Ja, ja. Und jetzt habe ich hier das Original gesehen und natürlich ist das ein B-Film, man muss es mögen, aber ich fand ihn grundsätzlich sympathisch, auch wenn er natürlich nicht alles aus der Prämisse rausholt, was man machen könnte und für einige kann ich mir vorstellen, dass das übler Schrott ist, aber wenn man so ein Herz hat für kleinere Filme, die irgendwie, wo man genau das kriegt, was man eigentlich erwartet, dann wird man hier gut bedient, finde ich. Also ich hatte hier meinen Spaß.
Wie viele Punkte willst du geben?
Das müsst ihr
raten. Frage.
Regisseur Paul Bartel, der ist wie gesagt 2000 gestorben, aber den kennt man primär als Schauspieler in erster Linie. Der hat den Piranhas aus den 70ern hat er mitgespielt, bei Usual Suspects hat er eine Rolle gehabt und hat, glaube ich, so an die 80 Schauspiel-Credits. Also war mehr vor der Kamera aktiv als hinter der Kamera. Den sehen wir hier auch in dem Film. Und natürlich gibt es hier, die großen Bösen sind natürlich die Politiker, die das ganze Rennen hier organisiert haben und denen geht es natürlich auch an den Kragen im Laufe des Films, aber es ist halt schon ein bisschen albern, es ist so ein bisschen diese Looney Tunes Comedy, weil an einer Stelle wird halt so ein Fake-Tunnel angemalt auf der linken Seite und so ein Umleitungsschild wird hingelegt und der Fake-Tunnel führt halt direkt irgendwie so einen Abgrund runter.
Oh Mann.
Und weißt du, die denkt dann, die Straße ist hier zu Ende, folgt diesem Umleitungsschild und stürzt dann diesen Abhang runter und ein Auto explodiert natürlich auch sofort, also das war wahrscheinlich so ein bisschen der Money Shot. So eine Momente hast du hier auch drin. Also für viele wäre der Film wahrscheinlich albern oder seltsam, aber ich bin hier gut durchgekommen. Ich fand ihn ganz sympathisch. Geht auch nur 80 Minuten.
Also albern ist ja auch nicht immer schlecht.
Nee. Und Roger Corman ist ja auch bekannt dafür, dass er sämtliches, was erfolgreich war, irgendwie in der Filmbranche von Mafia-Film über Sci-Fi bis Horror, hat er irgendwie so die Wish-Version davon gedreht und das ist irgendwie mal ganz, ganz putzig. Soweit zu Frankenstein Todesrennen Death Race 2000. Grüße an Yoshimitsu nochmal. Und dann würde ich die Punkte nennen und dann dürft ihr raten. Mhm. Fertig. Mhm. Ist aus dem Jahr 1975 übrigens, falls ich nicht erwähnt habe. IMDb 6,2, Metascore 58 und Letterboxd 3,3. Also von der Prämisse, dass das hier so ein Billo Autokinofilm ist aus der damaligen Zeit. Oder eher so ein Midnight-Movie, würde ich sagen, sind die Punkte ganz ordentlich.
Mhm.
Das war eigentlich der Grund, dass du den mitgucken wolltest?
Ja, weil ich den immer schon mal sehen wollte.
Also hattest du
auch. Der ist tatsächlich auf meiner Watchlist, ja.
Ach, den hast du auch auf deiner Watchlist, okay.
Ja. Aber du hast ja nicht mitgeguckt.
Leider, das habe ich nicht mehr geschafft.
Gab leider ein Missverständnis. Du darfst Lee nicht zwei Filme zum Gucken, weil der vergisst dann, wenn du einen neueren Film ihm mitteilst, vergisst er alles, was davor war. Bei dem ist es eine sehr beschränkte Festplatte.
Wie bei Kelly Bundy.
Ja.
Dumpfbacke.
Irgendwann ist voll.
Irgendwann ist voll und sehr schnell voll auf jeden Fall. Es ist ein USB-Stick von 0,1. So, jetzt dürft ihr raten. Welche Reihenfolge, Lee?
Manu fängt an. Mhm.
Okay, dass der so gute Bewertungen hat, vergleichsweise dafür, dass es halt ein B-Film ist, liegt daran, dass er halt ein B-Film-Klassiker ist. Wie gesagt, ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Jetzt habe ich auch wieder Bock, den zu gucken. Mhm. Der genießt auch in der Szene oder sagen wir so unter den Konnoisseuren der B-Filme und so halt einen gewissen Ruf. Du hast ja auch ein Herz dafür, hast du gesagt, und du magst das.
Für manche, ja.
Da komme ich, ich komme nicht unter 7. Das heißt, du hast mindestens eine 7. Jetzt überlege ich, schwanke ich zwischen 7 und 7,5. Ich sag eine 7,0.
Okay. Ich sag 6.
Oh. Oh. Dafür hat er den auch zu positiv gesprochen.
Ja, hätte ich jetzt auch gedacht.
Aber gut, wir sind da auch nicht so im Game wie ihr beide.
Ja, ja, klar.
Ich gebe dir einen Tipp, Peter.
Viel mehr Erfahrungswerte. Du gibst mir einen Tipp?
Ja, oder hier. Nett von dir? Hier.
2,5 vom Gast, diese Hure.
Geht in die Richtung.
Habe ich den nicht schon mal gekriegt? Ich bin ganz weit hinten. Du kannst mir auch einen richtigen Tipp geben.
Nee, das machen wir nicht natürlich. Wir sind hier in Tega.
Ganz weit hinten. Du bist einen halben Punkt hinten.
Ich dachte, ihr seid
halber Punkt hinter uns.
Einen halben Punkt, echt?
Du bist einen halben Punkt hinter Guess und Manu und einen hinter mir, ja.
Pass mal. Ich wollte auch eine 7,0 geben, aber da habe ich gedacht, wenn der Manu 7 gibt, dann gebe ich 7,5. Aber wenn der Lee jetzt 6 gibt, dann muss ich 6,5 geben.
Das ist doch eine gute Herangehensweise. Das wäre auch mein Alternativtipp gewesen, tatsächlich.
Einer liegt richtig. Auch richtig. Manu.
Oh, scheiße.
Wirklich?
Ja, 7 Punkte sind es noch geworden, ja.
Das ist immer krass.
Hatte schon,
wie ein Buch.
Hatte schon Spaß. Ist jetzt nicht der Riesenfilm, aber ich konnte gut mit dem leben und ist jetzt keiner meiner liebsten Trash-Filme, aber schon einer von denen, wo ich sage, die kann man gut machen.
Das ist nämlich so. Der ist jetzt auch nicht das Meisterwerk.
Nee.
Also klar, für gewisse Leute schon, aber
Digga,
ich glaube, 7 kann man da ganz gut geben.
Ja.
Würde ich auch sagen.
Mann, der ist sympathisch. Natürlich sieht man die ganzen Mankos
und so. Aber denk doch mal dran, was du Casablanca gegeben hast.
Ey. Weniger, ja.
Aber Kontext. Aber ist
ja,
das
nicht okay,
auch der
Kontext
wichtig?
Danke, danke.
Weil das kommt bei unserem letzten Film bei mir auf jeden Fall zum Tragen. Das spoilere ich schon mal an der Stelle.
Ja, ja.
Ich kann den nicht wie einen normalen Film bewerten oder halt wie Casablanca oder Titanic.
Man darf bei der Punktebewertung auch niemals Filme miteinander vergleichen.
Nee, weil, klar.
Toxic Avenger, um mal meinen Lieblings-Trash-Film zu nennen, ist mindestens 8 Punkte oder so. Und 8 Punkte haben von mir.
Aber 8?
Für deinen Lieblings-Trash-Film?
Naja, Lieblings-Trash-Film. Der Name sagt schon, wir sind nicht die Filmfressen. Ja, wir sind die feinen Arthouse-bewegte Banausen. Jetzt mal Butter bei die Fische. Insofern 8 Punkte für Toxic Avenger. Ich fühle mich schon edgy damit.
Okay.
Und 8 Punkte haben aber auch Meisterwerke von mir bekommen. Also insofern kannst du auch nicht sagen, so wie, der ist genauso gut wie.
Ja, aber deswegen meine ich ja Kontext, weil wenn zum Beispiel Toxic Avenger ist für mich eine 10 von 10, aber der Part ist auch eine 10 von 10.
Ja, ja, eben.
In ihrem Bereich, ne? Den sie abdecken.
Ne? Ja, ja, das, die Diskussion hatten wir schon oft. Nee, ging mir auch eher darum, was du so an positiven Dingen gesagt hast im Vergleich zu den negativen und so, und das war gerade irgendwie komische Gewichtung. Aber ist ja auch Latte, 7 Punkte. So, damit
ist auch Latte, genau.
Ist Manu dran.
Ja.
Okay,
wir sind gespannt.
Haben wir Zeitdruck? Nein, aber ich bin dran. Ich wollte den Film, den ich jetzt mitgebracht habe, ich habe leider nicht vorher gecheckt, ob ihr den schon mal besprochen habt, aber ist jetzt nicht der bekannteste Film, was bei mir jetzt keine sonderlich große Überraschung sein dürfte. Zuerst habe ich wirklich gedacht, ich bringe jetzt hier noch so eine Trash-Granate, so einen deutschen Film mit Jimmy Blue Ochsenknecht hier hin. Da habe ich gedacht, nee, können wir nicht machen bei dem Film, den wir am Ende besprechen, so da zu viele Doppelungen wahrscheinlich. Deswegen mache ich jetzt ein kleines Quiz. Ich mache das so wie die Kollegen von Cinema Strikes Back und mache ein kleines, gebe euch ein paar Tipps. Vielleicht kommt ja jemand darauf, welcher Film das ist.
Dürfen wir Hilfsmittel benutzen? Oder?
Ja gut, wenn du es googelst. Kann sein. Also erster Tipp ist, die IMDb-Wertung 7,1.
Okay, Das ist ne? schwer zu googeln.
Es ist bei einer Handvoll Donuts ist das auch immer so. Da kriegst du erstmal die IMDb-Bewertung, denkst du, okay. Aber der zweite Tipp ist schon, geht schon ein bisschen, da kann man schon so in die Richtung gehen. Lauflänge 106 Minuten.
Nein.
Dämmert es immer noch nicht, was ist denn hier los? Also, der Film ist aus dem Jahr 1984. Das könnte man langsam beantworten.
Hast du gehört, ja?
Ah, hast du einen Tipp?
Nee.
Das konnte ich leider nicht beantworten.
Bisher nicht.
Okay, der Film ist aus Japan. Das ist ein japanischer Film. Hm. Und der letzte Tipp ist, der Regisseur hat 2012 seinen Namen geändert.
What are you talking about?
I'm tired. Tired of these hints.
Hat seinen Namen geändert.
Oh. Er hat seinen Namen von Soku Ishii in Gakuryu Ishii geändert. Ich weiß nicht warum, ich weiß auch nicht, was Gakuryu heißt. Ich weiß, dass Ryu heißt Drachen. Mehr weiß ich nicht.
Da klingelt noch gar nichts. Bitte? Da klingelt noch gar nichts bei mir, sage ich, aber bei euch anscheinend auch nicht.
Der internationale Titel ist The Crazy Family. Aus dem Jahr 1984, habe ich schon gesagt. Und der deutsche Name ist quasi oder fast die 1:1 Übersetzung des japanischen Titels. Der deutsche Titel lautet Die Familie mit dem umgekehrten Düsenantrieb.
Okay.
Jetzt weiß der Peter, welchen Film.
Ja, weil du ihn genannt hast, aber ich kenne durch ihn trotzdem nicht. Und da wäre auch kein Arsch auf diesen Planeten drauf gekommen.
Es hätte also sein können.
Ein paar Biologen, ne? Aber ansonsten niemand.
Ja, ihr habt ja auch ein paar krasse Supporter, die auch immer wieder mal so ein paar sehr nischige Filme reinhauen. Deswegen hätte es sein können, dass irgendeiner den reingehauen hat. Aber niemand kennt den Film, ne?
Nee.
Okay.
Ja.
Es geht um die Familie, wie heißt sie denn? Kobayashi heißt sie,
glaube ich.
Kobayashi. Und das ist so, dass die aus dem, wie soll man sagen, so aus so einer Wohnung in der Stadt, ziehen die so in so einen US-amerikanisch inspirierten Vorort in so ein schönes Haus. Und der Vater ist die ganze Zeit so bedacht darauf, dass die Familie sich gut versteht. Also aus seiner Sicht tut er halt alles Mögliche, dass es dieser Familie gut geht. Und die sind halt alle so ein bisschen, also jeder ist da recht speziell in der Familie. Wie gesagt, der internationale Titel ist The Crazy Family. Und das ist so, dass, also der Vater ist halt so ein normaler Bürohengst, ne, der so, ja, mit dem Anzug da morgens in der U-Bahn halt zur Arbeit fährt, da immer schön eingepfercht ist, ne, wer kennt's nicht, und dann im Büro da seine Stunden absitzt. Die Mutter ist so ein bisschen auffällig, dass die manchmal vergisst, wer so da ist. Also, dass sie dann auch mal fragt, so von wegen, wer bist du denn? Und zu ihrem Mann auch. Und bei der Geburtstagsfeier, an der auch dann ihr Schwiegervater anwesend ist, anfängt exotisch zu tanzen und auch so ein bisschen zu strippen. Die Tochter, die ist 13, möchte aber irgendwie so Popstar werden und ist da sehr freizügig auch und möchte Fame haben. Also schon die TikTok-Generation ein bisschen vorweggenommen. Wie gesagt, wir bewegen uns hier in den 80ern. Und der Sohn lernt die ganze Zeit, damit er die Aufnahmeprüfung für die Uni in Tokio besteht. Und der ist da in seinem Zimmer zurückgezogen. Es gibt ja auch dieses japanische Wort für die Menschen, die irgendwie die ganze Zeit sich zurückziehen zu Hause und dann nicht mehr rauskommen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, aber oder?
Naja. Sich zurückziehen und nicht rausgehen.
Ja. Kellerkinder.
Es ist nicht Agoraphobie. Es gibt so ein japanisches Wort für Leute, die halt die ganze Zeit nur zu Hause sind. Naja, das scheint eher so zu verkörpern. Wie gesagt, der ist ja halt die ganze Zeit da, will seine Ruhe haben und lernen und so weiter und so fort. Und ist auch, also alle sind so ein bisschen weird drauf. Und irgendwann ist so, dass der Großvater da einzieht, erstmal vorübergehend. Und dann ist die Frage, okay, wohin mit dem? Kein Platz. Und der Vater hat die super Idee. Ich grabe jetzt hier im Wohnzimmer, grabe ich einen Tunnel, grabe ich ein Loch. Und ich baue dich in den Keller rein. So viel wurde mir erzählt, als der Film mir empfohlen wurde. Also mir hat einer von Buyo Omega, vom Geheimnisvollen Filmclub, hat gesagt, zieh dir den Film rein, der ist echt abgefahren. Mhm. Und er hat mir genau bis dahin erzählt und meinte, und dann, wenn ab dem Zeitpunkt, an dem die beiden dieses Loch buddeln, dann wird's abgefahren.
Wie weit sind wir jetzt im Film?
Das ist so die Hälfte vielleicht. 50 Minuten.
Ach doch, Hälfte, okay.
Ja, dreiviertel Stunde, 50 Minuten so. Mhm. Ungefähr Hälfte. Und dann geht's halt ab. Der Film hat eine FSK 12. Der kam letztes Jahr, glaube ich, von Rapid Eye Movies raus. Mhm. In einer ganz netten Edition. Den gibt's auch nicht in der Synchro. Den gibt es nur japanisch mit entweder deutschen oder englischen Untertiteln. Und diese FSK 12-Freigabe finde ich höchst fraglich. Also die ist absolut fragwürdig. Nicht, weil der jetzt irgendwie, der hat jetzt keinen Splatter zu bieten. Der ist auch, so wie ich gelesen habe, im Vergleich zu den anderen Filmen dieses Regisseurs recht harmlos und unblutig. Aber die Themen an sich sind dann schon was anders. Das ist nämlich so, der Großvater, der hat die ganze Zeit so ein Zweiter Weltkrieg-Trauma und erzählt da auch immer ganz komisches Zeug. Und die Sache ist halt, sobald die dann dieses Loch graben, der Vater sieht halt immer, also in der Übersetzung steht da in den Untertiteln in Deutsch, steht immer weiße Ameisen. Ich glaube, es sollen Termiten sein.
Okay.
Na gut, der sieht halt immer so Termiten und will die halt wegbohren. Der hat auch immer so schweres Gerät dabei, ne? So ein Riesenbohrer und bohrt dann da sind schon wieder die Termiten. Er kann auch auf der Arbeit, kann er sich gar nicht mehr konzentrieren. Ist 5 Minuten auf der Arbeit und sagt so, scheiße, ich muss dieses Loch weiter buddeln. Und nicht, dass die Termiten da sind und so, ne? Und geht hin und verliert sich halt vollkommen da drin und irgendwann rastet halt jeder so auf seine Art und Weise aus. Also, weil jeder hat ja so eine ganz spezielle individuelle Persönlichkeit, die dann so durch diese komischen Sachen da wieder gespiegelt werden, die halt da verkörpern. Und ich erzähle es jetzt mal ein bisschen weiter. Wie gesagt, den Film wird eh kaum einer kennen, beziehungsweise gucken. Dann fängt nämlich quasi so ein Krieg an. Und jeder kämpft alleine für sich in dem Haus, weil der Vater irgendwann beschließt, ich verriegel jetzt dieses Haus, ihr seid alle krank und das soll quasi das Ende sein. Und dann sagen die alle so, nee, du bist der Einzige, der hier völlig krank ist und der vollkommen bescheuert ist. Wir wehren uns dagegen. Das heißt, die Tochter, die eigentlich Popstar werden wollte, die hatte auch eine Zweitkarriere im Blick als Catcherin, wie sie sagt, zieht sich dann als Wrestlerin irgendwie an.
Ja, doch noch Wrestling-Content heute, habe ich bei Peter vermisst.
Der Sohn baut sich irgendwie aus so einer Lampe so ein Exoskelett und holt einen Baseballschläger raus. Und er hat sowieso die ganze Zeit irgendwas mit Pyramiden, die der da so bastelt aus Neonröhren und zieht sich da, macht sich da auch irgendwie so einen Anzug raus. Der Opa läuft in der Uniform des Zweiten Weltkriegs rum und dann kloppen die sich halt die ganze Zeit. Auf engstem Raum gibt's dann den Familienkrieg. Und das wird dann auch so ein bisschen unangenehm, weil wie gesagt, die Tochter ist halt 13 und ich dachte auch so, ja gut, die Schauspielerin wird ja so 20 sein. Nee, die waren anscheinend auch 13 bei dem Dreh. Und da werden auch so Anspielungen gemacht, die so in die Richtung Rapey-Rape gehen und so. Mhm. Und ja, die will das doch und ne, die tut doch alles für Fame und sowas. Und ich gedacht, oh, das ist schon harter Tobak. Und das für FSK 12? Grenzwertig. Mhm. Naja, auf jeden Fall, der Großteil des Films besteht dann darin, dass die dieses Haus auseinandernehmen und sich halt da bekämpfen in diesem Haus. Gefilmt ist das, also der Regisseur, der kommt so aus der Punk-Szene, hat wohl auch so ein paar Punk-Filme gemacht und so wirkt der Film auch. Ein bisschen wie so ein Punk-Rock-Video. Kamera, also es ist alles, wirkt super eng, weil du halt so eine Handkamera hast, viel auf Gesichtern drauf und dieses Haus wirkt extrem klein. Mhm. Und natürlich ist das steht ja für was, ne? Das ist natürlich eine Metapher, das ist eine bitterböse Satire auf dieses, wir spielen der Welt oder auch uns selbst eine heile Familie vor. Oder halt überhaupt diesen gesellschaftlichen Druck oder diesen Druck, der innerhalb einer Familie herrscht oder auch von außerhalb auf eine Familie herrschen kann. Und gerade in Japan ist ja sowas, oder war es damals, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber war das wohl so ein Ding, dass man da eher den Schein wahrt. Und das prangert hier dieser Film an und so, dass die halt alle durchdrehen und sich gegenseitig auf die Fresse geben. Aber wie das im Idealfall bei einer Familie ist, findet man ja am Ende auch irgendwie trotzdem wieder zusammen und kann am Tisch zusammen essen, egal was vorher passiert ist. Also ob der Vater dann mit dem Riesenbohrer Jagd auf seine minderjährige Tochter macht oder weiß ich nicht was, ne? Oder der Sohn dann halt mit dem Baseballschläger zulangt und keine Ahnung, der Vater seine Familie einsperrt und die eigentlich alle töten will. Naja, also familiäre Auseinandersetzung, ne? Ganz normaler Dienstag in Japan. Ein sehr durchgepeitschter Film. Leute, die mich kennen, wissen, ich mag durchgepeitscht. Finde ich gut. Hätte mir natürlich auch ein bisschen blutiger sein dürfen, manchmal, aber der ist sehr außergewöhnlich. Also der Film bleibt auch bei einem, weil der ist, also der lässt dich nicht in Ruhe. Hat auch so einen ganz komischen, eingängigen Soundtrack am Ende. Also diese Melodie, die kriegt man auch nicht mehr aus dem Kopf. Da gibt's noch so ein paar letzte Einstellungen. Also das ist schon sehr, sehr merkwürdig, was da passiert. wie gesagt, wenn man das als Metapher auf diese ganzen Sachen sieht, die ich gerade genannt habe, ist das auch sehr schlüssig, ist auch jetzt nicht sonderlich kryptisch, also da kann man schon drauf kommen. Und das ist echt ein außergewöhnlicher Film. Abgefahrener Shit, den habe ich euch ja hier mal mitgebracht.
Okay.
Ja. Die Familie mit dem umgekehrten Düsenantrieb. Ich habe gelesen, dass das eine Anspielung ist auf, es gab in Japan wohl so einen Vorfall mit einem, so einem Flugzeugunglück, und man sagt wohl in Japan irgendwie, also ein Synonym für verrückt ist irgendwie, dass der Düsenantrieb oder der Düsenjet, die Turbine in die falsche Richtung läuft oder so. Mhm. Keine Ahnung, kenne mich mit Japanisch nicht so gut aus. Auf jeden Fall The Crazy Family, damit weiß man auch ungefähr, was man dann hier bekommt. Es ist, also am Anfang denkst du so, ja gut, das ist ein ganz normales Familienleben irgendwie, und dann wird der immer verrückter, immer merkwürdiger. Ja, das ist The Crazy Family.
Mhm. Klingt interessant.
Ja, finde ich auch.
Auf jeden Fall. Es gibt wohl auch eine ziemliche Fangemeinde des Films. Habe ich jetzt gesehen, so bei Letterboxd zum Beispiel, kommt der auch ganz gut weg, hat eine Bewertung von 3,8. Und bei IMDb habe ich ja gesagt 7,1, habe ich schon anfangs erwähnt. Und das ist für IMDb-Verhältnisse, finde ich eigentlich auch schon ganz ordentlich.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt die Frage natürlich, was habe ich da gegeben? Ne? Ich sag, also ich mag das. Ich finde auch den Weirdo-Faktor, der ist hier gegeben. Ein Film, der mich trotz einer gewissen, wie soll ich sagen, also der wurde an mich herangetragen mit gewissen Aussagen und einer Prämisse, einem gewissen Versprechen, dass der verrückt sein soll. Und dennoch hat er mich dann auch überrascht in der Art und Weise, wie. Wie gesagt, weil der hatte auch so dieses Gria-Filming, also der wirkt jetzt auch nicht, ist jetzt kein teurer Film, aber ist dafür gut gemacht und bringt das rüber, was er machen möchte. Und ich habe da meinen Spaß mit gehabt. Also meine Frau fand den teilweise auch ein bisschen so heftig, so psychisch heftig. Mhm. Meinte auch, so sind ein paar Bilder, die haben ihr jetzt nicht so gefallen. Ich bin da natürlich vielleicht ein bisschen abgestumpfter. Hat aber meinen Spaß, weil, wie gesagt, wenn man da über mit diesem düsteren japanischen Humor, wenn man damit was anfangen kann und diese Satire dann auch als diese erkennt und dann auch dann lachen kann, obwohl es eigentlich fiese Szenen sind, dann ist das ein gutes Ding. Ja. Gefällt mir.
Aber es klingt ja schon so, also meint es ja auch, ne, das hätte alles ruhig ein bisschen extremer sein können, wenn es nach dir
das
ging.
Das ist mein persönlicher Geschmack. Ne?
Klar.
Also ich hätte den natürlich mit mehr Splatter oder mit mehr Blut in Verbindung gesetzt. Mhm. Der funktioniert aber auch so. Und wir müssen sehen, 1984, ja, da war das vielleicht auch noch nicht so verbreitet. Gut, in Japan vielleicht schon, aber ja.
Mhm. Okay.
Alright.
Gut, Punkt hast du schon gesagt. Das heißt, wir raten. Richtig?
Ich hoffe, ich habe das gut genug erklärt.
Ja, gucken wir mal.
Mal sehen, ja.
Ich sag 7,5.
Wer muss jetzt?
Peter.
Ich sollte es ja eigentlich am besten wissen.
Setz dich nicht so unter Druck.
Die Sache ist, also eigentlich magst du diese 0,5 auch gar nicht. Also.
Ja, hatte ich auch in Erinnerung.
Würde ich eigentlich, also ich echt? Denke eher,
dass das schon mal gesagt?
Hast du schon mal gesagt?
Ja, meine ich auch.
Ich denke eher eine gerade Zahl. Ich glaube, der Gore, der da fehlt, der ist jetzt auch nicht so einschlaggebend, hast du ja selber auch schon gesagt. Aber einen Punktabzug würde ich da auf jeden Fall für geben.
Einschlaggebend ist auch schön.
Der braucht schon Ausschläge.
9. Ich würde, glaube ich, 9 sagen, auch wenn ich denke, dass es eigentlich zu viel ist. Aber 8 ist mir dann wieder zu wenig. Ja. Deshalb 9.
Also 9, okay.
Also ich bin bei einer glatten Zahl, aber eine drunter, ich bin bei der 8.
Das war so mein Schwanken. 8 und 7.
Ja, Peter, ganz ehrlich, wenn 8 zu wenig ist und 9 zu viel,
dann ist es 8,5.
So sieht's aus.
Ja,
die 8,5 ist es.
Ich habe das auch, ich weiß nicht, habe ich das echt gesagt, dass ich 8,5. Ich habe, glaube ich, generell, ne, ist das mit dem Punkte-Ding, aber das haben wir auch schon 1000 Mal durchgekaut.
Ja, ja.
Wir aber fühlen uns auch geehrt, dass ihr bei uns so Zahlen mitbringt, weil wir wissen ja, sonst habt ihr es mit Zahlen nicht so.
Ja. Ist eine 8,5, aber ihr wart ja alle recht, obwohl, ja, die war ja.
Ähnliche Area.
Bisschen weiter nehmen.
Ja, da traut er sich nicht, zu sagen so von wegen so, ja, hast aber sehr viel bla bla hin und her, weil ich kleiner bin dazu.
Gefällt mir gut. Ich dachte, dass das reicht. Okay, ja, sorry.
Ja.
Ich
kam es nicht ganz. Aber für die meisten fängt gut halt schon spätestens bei 7 an.
Ja,
ja, auf jeden Fall.
Aber ja, ich habe ein Herz für besondere Filme, für freakige Filme. Ja, okay. Ja, sorry.
Ich muss zugeben, naja, gut, nee, bei 8,5 wäre ich nicht. Aber ich habe mich dann schon von Peter ein bisschen beeinflussen lassen, der gesagt hat, dass du gegen halbe Bewertung eh was hast. Und deswegen dachte ich so, naja, gut, dann nehme ich die 8.
Ja, also das war mir nicht, das habe ich auch extra nochmal gesagt, von wegen so, hä, wann habe ich das gesagt? Bist du sicher?
Habt euch abgesprochen, dass ihr hier Fake News erstmal verbreitet hier und um uns abzulenken.
Nein, aber das habe ich auch so in Erinnerung, dass Peter gesagt hat, er hält generell eh nichts von Punktevergaben und von halben erst recht nicht. So, das ist so kurz um das, was du hier schon öfter mal gesagt hast.
Okay, ja, ich habe jetzt...
Weil das Ding mit den 5 Punkten, das hast du auch schon ein paar Mal gesagt hier, dass das so der Genickbruch für einen Film ist. Dass das die schlimmste Bewertung ist, 5 Punkte.
Ja.
Alles gut. So, wir haben ja noch einen.
Die 10, ne? 10 von 10.
Ja, jetzt, ich weiß nicht, ob ihr habt es, glaube ich, schon, das haben wir letztes Jahr schon gehabt, oder wo ihr bei uns wart. Weil die gemeinsamen Filme werden ja Feuer geraten. Das heißt, wir...
Ach so, stimmt.
Wie ihr wisst, da schätzen wir unser Gegenüber ja ein, ohne dass wir die Meinung gehört haben. Also das könnte nochmal alles umwerfen. Oder?
Boah, ja. Das ist jetzt so schwierig, weil, okay, der Peter war vorher nicht da, ne? Die Sache ist, das sollte Peter auch wissen.
Vorgespräch?
Was ist Vorgespräch? Du konntest dich nicht hier
ein. Während du 45 Minuten nicht versucht, das einzulocken, haben wir uns schon ein bisschen unterhalten, ja.
Okay, aber ihr wollt den Nachteil gerade.
Nein, Manu Info, wollte das jetzt weitergeben.
Die für Peter auch dann wichtig ist, Lee und Guess haben den zum ersten Mal gesehen. Mhm. Ich finde, das ist bei dem Film tatsächlich ein wichtiges Argument.
Wie fanden die den denn?
Aus meiner Sicht werden die den. Ne, kann ich ja jetzt so nicht sagen, ne?
Ja, aber du kannst sagen, was sie zu dir gesagt haben.
Also, das Ding ist.
Nee, wir haben leider jetzt nicht drüber gesprochen.
Ah, okay,
wir haben nur gesagt, dass wir den zum ersten Mal gesehen haben.
Wir machen das. Okay, wir haben das in letzter Zeit immer so gemacht, dass, wenn wir dann am Ende einen gemeinsamen Film haben, den alle raten müssen, dass der mit den wenigsten Punkten bis dahin anfangen muss.
Der mit den wenigsten Punkten, der abweicht, der praktisch vorne liegt.
Der vorne liegt aktuell, muss dann halt anfangen. Und das wäre jetzt in dem Fall Manu.
Manu wäre
krass,
das.
Krass, echt? Okay. Mhm. Boah.
Dann rat uns mal reihum.
Weil Manu ist gerade mit einem halben Punkt tatsächlich ganz gut unterwegs. Ui. Dahinter kommt Guess mit einem Miesen und dann Peter und ich mit 2 Miesen.
Das werden wir jetzt mal schön ficken, den Vorsprung.
Es ist wirklich so unfassbar schwierig, weil wir haben ja noch gar nicht gesagt, um welchen Film es geht.
Ja, warte. Lass mich.
Hercules.
In New York.
Ja. Ich habe nämlich gedacht, nachdem er das selber so oft in diesem Film sagt, muss da ein Zusammenschnitt her.
Hat Lee alles eigenhändig irgendwie rausgepickt aus dem Film und zusammengeschnitten.
Nicht Respekt so ganz, dafür. Nein, um Gottes Willen. Nee, das gab zum Glück schon andere Idioten, die sowas gemacht haben.
I'm Hercules, son of Zeus.
Ja.
Who's this imitator? Doesn't even look like me. Also daran, dass ich da einige Sachen schon mitsprechen kann, das sollte euch natürlich auch schon mal ein Signal sein. Das habe ich auch schon im Vorfeld gesagt, dass das ein Film ist, den ich schon lange kenne. Jetzt ist die Sache, ihr habt den zum ersten Mal gesehen. Und natürlich, da sind wir uns alle einig, ist das kein guter Film. So viel kann ich auch schon sagen. Es ist sogar ein sehr schlechter Film.
Du gibst gerade sehr viele Informationen für uns. Also
ich sag, das ist, also wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass das ein sehr schlechter Film ist. Jetzt ist die Sache, wie viel Spaß kann man mit diesem Film haben? Und dieser Spaß wird hier sehr unterschiedlich ausfallen.
War ja nicht so geschickt von mir, dass ich auch so einen Trash-Film hier mitgebracht habe und den mit 7 Punkten bewertet habe, insofern.
Ja, deswegen, also, Guess kann sich auf jeden Fall an Arnie, der an seine Aussprache, I'm tired of the same old faces and the same old things, kann er sich auf jeden Fall dran kaputt lachen. Der Bärenkampf, das ist ein Ding, glaube ich, auch für Guess auf jeden Fall. Für Lee in einer gewissen Stimmung wahrscheinlich auch. Und deswegen sage ich, also Guess ist auf jeden Fall bei einer 7,5. Lee wird den echt scheiße finden. Auf jeden Fall. Er wird auch, also der wird den nicht so scheiße finden, so wie Flight Risk, nicht so von wegen, ne, so viel Geld ausgegeben und so weiter, weil er genau einschätzen kann, was das hier ist. Und deswegen ist er bei einer sehr gut gemeinten 4,5. aber das sehr gut gemeinten.
What are you talking about?
Und der Peter wird das Argument ins Feld führen, dass es Trash-Filme in Anführungszeichen oder sonstige Filme gibt, die ihm mehr Spaß bereiten, und deswegen ist er bei einer 8.
Das ist ja mal alles ausführlich hergeleitet. So, Guess.
Eieiei.
Eieiei.
Ja gut, ich fange beim Offensichtlichsten an und ich sag mal so, das Portfolio an Auftragsfilmen, die ich in die Filmfressengruppe gepostet habe, der Pick für Hercules in New York, für unseren Kumpel Fepse, der kam sehr, sehr schnell von Manu.
Das stimmt, damit habe ich gar nicht dran gedacht.
Ja. Insofern bin ich bei einer 10 bei ihm tatsächlich. Also ich glaube, du gibst ihm eine 10, weil ich weiß, dass du, wenn du Filme magst und das Herzfilm sind, ist dir scheißegal, ob das ein Blockbuster ist, ein teurer Film oder ein Trash. Das kann alles sein. Einfach, wenn du ihn liebst, dann kriegt er eigentlich die volle Punktzahl. Deswegen sage ich 10. Peter, glaube ich, ist gar nicht so ein Riesenfan davon. Weiß ihn aber zu schätzen. Ist jetzt wirklich ein bisschen ins Blaue, aber ich sag eine 7 von Peter. Nee, ich sag eine 6. Und Lee, tja, das ist jetzt die Frage. Ich glaube schon, dass er die eine oder andere Stelle recht amüsant fand, aber insgesamt ich sag eine 4. Das kann alles daneben sein.
Meinst du?
Ja.
Das ist wirklich das schwierigste Punkt.
Ja, ja, dieser, voll. Dieser das Film ist auch halt ein riesen Glücksspiel. Aber ich sehe, zumindest was euch beide angeht, sehe ich das tatsächlich sehr ähnlich. Also Manu habe ich auch bei einer 10 gesehen. Und Peter 6 finde ich auch ganz gut. Aber jetzt merke ich gerade, es ist hammerdämlich, dieselben Punkte wie Guest zu vergeben, weil ich ja am Ende idealerweise vorne liegen möchte. Pass auf, ich sag, Peter ist bei 5 und Guess. Ich glaube, das war auch gerade der Hinweis nochmal, war nämlich nur ein erbärmlicher Versuch, uns in eine falsche Richtung zu locken, weil ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass Guess hier bei 7 Punkten oder mehr ist. Damit würde er sehr vieles verraten von allem, was er hier schon mal zum Besten gegeben hat.
What are you talking about?
Mhm. Nee, das wäre auf jeden Fall komisch, deswegen sage ich, Guess ist hier bei 4.
Krass, wie weit wir da auseinander liegen.
Ja, also es gab wirklich noch nicht viel Trash, den Guess überhaupt über 5 Punkte bewertet hat oder so.
Ja, okay, das ist eine Info, die ich nicht
weiß. Ja, eben. Und deswegen, das wäre hier schon krass. Also es, ich bin gespannt.
Mhm.
Jetzt Peter noch. Ne?
Thank you for giving me permission to speak. Aber ich weiß nicht, ob ich dich bei einer 10 sehe, weil es gibt ganz andere Filme, die du, also ich fange auch beim Manu an, bei dem klar ist, dass er ihn ganz hoch hält. Ich weiß nicht, ob das eine 10 ist, weil Samurai Cop und weiß ich nicht, was für andere Sachen werden da auch als erstes genannt. Ich will... Und ich muss ja auch ein paar Punkte gut machen, deshalb sage ich 9.
Ist clever, auf jeden.
Und dann gehe ich auch in der Reihenfolge weiter mit...
der Stratege.
Bitte, stabil?
Der Stratege, sage ich.
Achso, ja. Ja, gewinnen will ich. Ich weiß nicht, was es zu gewinnen gibt, ne? Aber.
Ein Furz.
Ein Furz?
Ein feuchten Furz. Feuchten Furz, ja.
Damit kann ich was anfangen.
Du ja, hast, jedem sein Fetisch, ne? Alles cool.
Du hast eben 7 oder 7,5 Punkte gegeben.
Manu hat Guess auf 7,5 geschätzt.
Nein.
Death Race.
Death Race genau. Hat 7 bekommen von mir.
7. Ah, okay, gut.
Oh, ja, ich merke jetzt auch, dass ich da ziemlich blöd bewertet habe.
Okay, dann würde ich auch auf eine 6 bei ihm gehen. Und bei Lee finde ich es tatsächlich am schwierigsten.
Es könnte auch sein, dass er den total abfeiert. Das wäre so geil. Schön einen durchgezogen vorher und dann den Spaß seines Lebens gehabt.
Was? Ja, ich glaube, einer reicht da nicht, du.
Also es war auf jeden Fall schon mal ein deutlich größerer Spaß mit Arnold und seinem schlechten Englisch, als das Flight Risk jemals sein könnte.
Deutlich.
Jetzt bin ich mal deutlich. Mhm. Und bei Flight Risk war es ja bei 3,5, meine ich, ne? Das heißt, ich würde den Mittelfeld. Bei 3.
3 war es, ja.
Ja. Okay, dann mache ich es auch gerade 5.
Don't be ridiculous.
Okay.
Lösen wir jetzt schon auf oder später?
Nee, wir lösen später. Am Ende auf. Okay. Ich glaube, wenn ich diesen Podcast Revue passieren lasse, würde ich sogar sagen, du bist open-minded. Mehr open-minded bei Trashfilmen als ich, glaube ich, bin. Grundsätzlich von der Quote, da wart ihr so ein bisschen auf der falschen Fährte, weil ich glaube, du hast auch diesen komischen, wie ist dieser Dinosaurier-Film, wo irgendwie so ein Mensch in einem Dinosaurier-Kostüm...
Velociraptor?
Ja, Velociraptor, genau, den meinte ich.
Velocipastor.
Ach genau, nee, stimmt. Velocipastor.
Der war's. Großartig. Selbst da hat es ja irgendwie Spaß. Ja.
Ja, das ist zum Beispiel einer, das kann ich schon mal sagen, also den hatte da auch Spaß mit, aber bei weitem nicht so viel wie mit anderen Filmen. Mhm. Also Peter kann mich da auch ziemlich gut einschätzen, weil das ist zum Beispiel der Vorteil, den ihr jetzt habt, so, ne? Ihr kennt euch da besser.
Und ihr auch.
Peter und ich kennen uns da besser bei der Sache.
Klar.
Gerade weil Hercules in New York hier aus dem Jahr 1969, kann ich ja schon mal sagen, ich habe den, oder habe ich euch ja privat schon gesagt, ich habe den früh schon gesehen, so, also in Anführungszeichen so mit 17, 18 war das halt so in der Clique. Als wir zum Beispiel so eine Abschlussfahrt gemacht haben, hier mit so Kumpels, ne, Abi, und dann haben wir unsere eigene private Abschlussfahrt gemacht nach Belgien und da haben wir halt den Film auch geguckt. Ne? Und dann kommt diese Bärenkampfszene und dann, also Arnie im Original, das ist ja auch die Sache, muss ja auch dazu sagen, der Film wurde ja synchronisiert. Also Arnie hat halt seine Sachen gesprochen, so wie wir das gerade gehört haben. Mhm. Und dann wurde er fürs Englische nochmal synchronisiert, weil der Akzent halt so scheiße schlecht ist. Mhm. Dass der halt eine englische Synchro brauchte. Und ich habe mir halt, bevor wir losgefahren sind, diese DVD besorgt mit der deutschen Synchro, der englischen Synchro und der Originalfassung. Das war damals so ein Ding, von wegen so krass zum ersten Mal die Originalfassung. Und wir haben den halt geguckt und hatten wirklich eine saugute Zeit. Ne? Wir haben uns da ordentlich eingekippt. Und also Bärenkampfszene ist ja auch unfassbar. Ne? Also wir haben noch nichts zur Handlung gesagt, ist aber ehrlich gesagt auch scheißegal. Also Hercules kommt aus dem Olymp auf die Erde und will halt allen zeigen, so, I'm Hercules, Son of Zeus und so. Und dann eine absolut glaubwürdige Liebesgeschichte natürlich. Und dann fährt er da durch den Central Park, glaube ich, ist es, mit der Dame in der Kutsche. Und dann kommt halt ein Bär. Und der Bär ist einfach ein Typ in einem Bärenkostüm. Mm,
mit Turnschuhen.
Das ist so geil.
Ich finde es so krass.
Jahre, bitte?
Man sieht seine Turnschuhe an einem Punkt vom Bären, also, Alter. Das war mein Highlight.
Okay. Ja, es ist der absolute Wahnsinn, weil das einfach, es ist so, die haben einfach gar keinen Fick gegeben, ne? Das war einfach so, ja, wir machen das jetzt halt, ist halt, also ein Typ im Bär, ist ja Film, so, ne? Also, ist halt ein Bärenkostüm, ist halt ein Bär.
Und verspielt sich also,
Jahre bevor Arnie halt einem Kamel auf die Fresse gehauen hat, hat er sich mit einem Bär im Central Park geprügelt. Und das ist, wir hatten da einfach sehr, sehr viel Spaß und deswegen ist das so eine Art Kultfilm. Das war damals unser The Room, bevor es halt The Room gab. Nur, was du bei The Room zum Beispiel hast, ist diese Personalunion Tommy Wiseau, der erstens natürlich geglaubt hat, er macht hier ganz große Kunst. Mhm. Und dann auch noch Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller ist und ähnlich schlecht Englisch spricht wie Arnie damals. Mhm. Ein bisschen besser schon, aber hier wussten die schon, okay, wir haben halt nicht viel Geld, wir kurbeln das Scheißding hier runter. Und wir haben halt so einen bekannten Bodybuilder, der das Ding verkauft. Deswegen ist da nochmal so ein anderer Anspruch hinter. Aber natürlich, unter der Prämisse ist es natürlich ein Film, der mir, denke ich mal, viel mehr gibt und mich länger begleitet als euch. Mhm. Ich glaube nämlich, dass der, wenn man den heutzutage das erste Mal guckt, dass man schon seinen Spaß damit haben kann, aber dass er natürlich diesen Kultfaktor nicht hat.
Ja. Der Film aus der Jugend hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert.
Klar. Ja. Logisch. Ja.
Ich muss echt sagen, dass ich aus allen Wolken gefallen bin, als ich gelesen habe, dass dieser Film aus 1969 ist. Weil ich wusste, dass es den gibt und ich wusste, dass das vor Arnis großer Zeit in den 80s als Actionstar und so und vor Conan noch war. Und ich dachte, okay, Hercules in New York war sein erster Film und war immer der Meinung, irgendwie Ende 70er, 78, weißt du, 77 irgendwie, bevor er dann irgendwie mit den ganzen anderen Filmen durchgestartet ist. Und dann sehe ich hier, Alter, das ist ja von neu, das ist doch aus den 60ern, Alter. Das
also laut fand ich echt
shocking.
IMDb 70, ne? Aber
ach, bei IMDb steht 70? Ja, okay,
ich bei Letterboxd, glaube ich, auch 1970.
Ja. Habe ich 69 gelesen, aber...
Ja, ist auch egal.
Ich auch.
Aber trotzdem, viel länger her, als ich erwartet habe. Also mindestens 10 Jahre hätte ich mich da verschätzt.
Also es war Prime Arnie, aber halt Prime Bodybuilder Arnie.
Genau, ja, also nach seinem fünften Mr. Universe-Titel, ne, haben sie diesen Film gemacht.
Da waren sie auch der Meinung, dass man den Namen nicht aussprechen kann. Der taucht ja anders aus, auf im Vorsprung.
Ja, yes, Arnold Strong.
Arnold Strong. Arnold Strong,
das genau, ist aber natürlich auch in Anlehnung an seinen Partner hier, der ja Arnold Stang heißt. Haben sie halt Arnold Stang und Arnold Strong. Steht sogar Mr. Universe, steht ja in den Credits dabei. Ja, also da mussten sie schon noch drauf hinweisen. Ne? Aber eben das Debüt von Arnold Schwarzenegger, und ich meine, wenn du den Film siehst, ist es halt einmal mehr ein Beleg dafür, wie später auch sein Job als Gouverneur, dass halt alles möglich ist. Ne? Also wie zur Hölle konnte aus dem Typen Star werden, Alter, das ist ja unfassbar.
Ja, das habe ich auch später gedacht, dass der Typ aus Herkules in New York später ein politisches Amt als Gouverneur übernimmt.
Aber du sagst es ja richtig, Lee, ne? Also ein Star werden, ne? Kein großartiger Schauspieler, und das ist ja eben das, was ja heutzutage auch, ne, The Rock und so weiter, ist halt die Leute, die verkaufen halt Filme durch ihre Persona. Das ist etwas, was Arnie sehr früh verstanden hat, dass er sich selbst gut verkaufen muss. Und selbst so ein Ding, ne, also so eine Gurke, jetzt mal ganz ehrlich, ne, der Film, also als Film ist das ja natürlich absoluter Bodensatz, ne? Absolute Klar. Gurke. Aber selbst das Ding ist zum Kultfilm geworden. Wegen Arnie. Weil halt Arnie so lustig spricht und so, ne? Und weil er sich halt hier, also auch nicht nur spricht, wenn er da. Das ist ja so geil, wo die da zu diesen College-Leuten kommen, die da irgendwie Diskus werfen machen und so. Let me show them how to throw the Diskus. Ja, und dann mit seinem Kompagnon, er hat ja noch so einen Sidekick, so einen lustigen an seiner Seite, der dann sagt von wegen, nee, kannst du nicht hin, hier only outsiders allowed. Und er so, Da fängt er schon an mit diesem und so, ne? Es ist einfach, also, es ist halt kultig natürlich, ne? Schrottig, aber spaßig.
Ja, aber ich kann mir eben vorstellen, dass wenn du hier nicht die Originalstimme von Schwarzenegger hast, sondern vielleicht die gedubbte Fassung,
ja, da geht eine Menge
verloren. Verliert das doch komplett, also weil dann ist ja wirklich
Fassung habt ihr denn das gesagt? Ist dann nur noch Müll, ja.
Nee, eben, wir haben die originale Fassung mit seiner Stimme geguckt, aber also ursprünglich war ja der Plan von dem Herrn, der uns den aufgetragen hat, dass wir die deutsche Synchro gucken, wo Schwarzenegger sich selber synchronisiert hat.
Das wusste ich nicht.
Weil die ist ja wohl.
Aber die, an die sind wir nicht rangekommen.
Nee, aber die hat halt so diese typische Schnodder-Synchro, wie auch die Bud Spencer-Filme ja dadurch die Synchro noch lustiger gemacht worden sind, als sie sind.
Okay.
Und deswegen wollte er eigentlich, dass wir die gucken. Die haben wir aber nicht bekommen und nicht gekriegt. Und deswegen haben wir uns jetzt die Ursprungssynchro angeguckt.
Und ihr, welche Fassung habt ihr gesehen?
Original.
Ich kenne den auch nur in der Original.
Aber Manu, hast du denn auch die synchronisierte Fassung mal geschaut?
Nee, noch nie. Ah. Also das sind, soweit ich weiß, auf meiner DVD, die habe ich euch ja auch abfotografiert, sind 3 Tonspuren drauf. Aber ich habe immer nur die Originale gehört. Mhm. Weil das ist natürlich das Witzige. Das ist ja das, was den Film ausmacht.
Eben, ja.
Ja, eben. Da geht er dann schon eine Menge.
Also natürlich, klar, der Bärenkampf, so, der geht auch ohne Synchro und sowas. Ne? Und auch wie er sich da auszieht, da vor diesem Herkules-Plakat und so, ne? Who is this here with Data? Doesn't even look like me. Und dann sich auszieht und dann mit den Muskeln so rumspielt und so, ne? Es ist so geil, weil er hat ja da auch noch diese Zahnlücke. Mhm. Er sieht halt auch noch so hohl aus dabei. Und das muss man ja auch noch sagen, ne? Also er füllt so ein bisschen so Bodybuilder-Klischee. Weil er echt ein bisschen dümmlich rüberkommt. Aber ist halt Arnie.
Zieht sich ja auch nicht nur da aus, sondern irgendwie bei jeder Gelegenheit. Zieht dann das T-Shirt aus, warum auch immer, also völlig grundlos.
Ja, gut, das ist
halt das Verkaufsargument.
Das ist der Grund, warum der in dem Film ist, logisch.
Ja.
Und ich meine, der war ja auch, aufgepumpt ohne Ende zu dem Zeitpunkt. Ne? Also da sieht man ja schon auch, was Steroide machen können. Mhm. Ist natürlich irgendwo beeindruckend, aber.
Ja, gut, die Steroide machen das ja nicht, das Training macht das schon, ne? Und die Ernährung. Die Steroide verkürzen ja nur die Erholungszeit quasi. Er muss schon Arbeit, also das, ich wollte
Nein,
nur
natürlich
sagen, von wegen so
steckt da Arbeit drin.
Man muss schon auch Arbeit reinstecken.
Ja, nee, ist klar. Ist jetzt nicht Ozempic oder sonst was.
Genau.
Ja.
Why can't the old man let me alone?
Ich drück mal den.
Oh, herrlich.
Jetzt rede ich schon über Steroide, Alter.
Ja, was wollt ihr hören? Ich meine, der hat halt eine enorm hohe Dichte an unfassbar ikonischen Sprüchen. Also ich kenne, glaube ich, keinen Trash-Film, aus dem man mehr Nippel draus machen könnte.
Mhm. Also man, Room kommt schon dran, aber ja.
Ja, aber ich meine, es wird ja hier alles zu Gold, was er sagt, allein durch seine fucking Aussprache.
Ja, stimmt schon. Es ist sehr zitierwürdig, ja.
Und ich finde halt auch, seine Mimik ist halt großartig, weil die halt überhaupt nicht zum Spiel passt, beziehungsweise der wirkt halt auch immer so komplett
deplatziert.
Ja, genau. So als wäre der wo ganz anders und der versucht halt die ganze Zeit einfach nur zu überlegen, fuck, was war nochmal meine Line? Konzentrier dich. Du musst gleich irgendwas sagen. Behalt diesen einen kurzen Satz. damit du den gleich abliefern kannst. Mhm. Aber es ist halt auch seine Figur, die das so unterhaltsam macht. Weil der Typ, der ist, also das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, der ist ja, also erstens, der ist ja kompetitiv, ne? Also der will ja die ganze Zeit sich überall beweisen, ne? So von wegen, ich bin der Größte, ich bin Halbgott, ich mach alles besser, ich schlag jeden. Verstehe es zwar nicht.
Und die Figur, die er spielt, auch. Das ist ja das Krasse.
Er meint ja die Figur.
Ja, ich meine die Figur.
Das,
ja,
war der Gag. Ja. Weil Arni tatsächlich auch immer so kompetitiv drauf war. Okay.
Zu früh.
Nehme ich an.
Den Boss ja auch oft einem, wenn Peter mal was sagt. Insofern musst du dir auch mal gefallen lassen.
Ja, ja. Ich habe das auch schon bei mir gemacht.
Ja.
Aber er wird halt auch sehr schnell irgendwie immer aggressiv. Ne? Also beispielsweise diese Taxifahrt. Ich weiß nicht mehr genau, was da vorfällt, aber der Taxifahrer, die können ihn nicht bezahlen. Mhm. Und sobald der Taxifahrer ihn anfasst, ne, so von how dare you touch me? Und dann rastet er aus, wirft das Taxi um und ständig solche Eskalationen, die einfach
grundlos,
genau, und vor allem auch für die Geschichte halt völliger Humbug sind, aber uns halt unterhalten können, weil sie so absurd und so übertrieben sind.
Es soll ja eine Komödie sein. Also der ist ja witzig angelegt, der Film.
Mhm. Also, ja, klar, aber vor allem wegen der Sidekicks. Ne?
Er ist aber auch nicht nur unfreiwillig komisch. Er ist ja auch so angelegt, dass halt Herkules, ne, auf die Erde kommt und zum Beispiel auch bei dieser Sportszene, den ja, also die fragen ja so von wegen, ja wie, du hast, bei welchen Olympischen Spielen in Griechenland soll das denn gewesen sein?
Und er fängt an zu rechnen.
Genau, dann will er halt sagen, ne, von wegen, wann, also bei den ursprünglichen Spielen, und dann wird er aber unterbrochen von dem anderen. Und das ist ja auch so ein Gag von wegen, so damit die halt nicht rauskriegen, dass er wirklich Herkules ist und auch dieses mit dem Plakat und auch, dass er dann das Taxi umschmeißen kann überhaupt so und dass er halt einen Bären auf die Fresse hauen kann, so diese Kontraste, die sollen ja sehr lustig sein, aber es ist halt albern, ne? Natürlich.
Aber wo du gerade bei dem Contest warst, der hat ja dann auch später noch einen Contest gegen den Schwarzen im Weightlift.
Mhm.
Da habe ich mal tatsächlich eine Frage. Ich habe das jetzt nicht verifiziert, hätte ich machen können, aber vielleicht weiß das einer von euch. Da wären 1000 Pfund gehoben. Das klingt sehr viel.
Mhm.
Weil, also ich meine zu wissen, im
Kommt auf den Wechselkurs an, ne?
Ich wollte es nicht machen, ey.
Nee, aber im Deadliften, glaube ich, ist doch irgendwas so um die 500-600 Kilo das Höchste, was du, also das Höchste, was gehoben wurde. Das kannst du doch nicht hochheben und dann hochdrücken.
Ich glaube, da liegt der Rekord irgendwo bei 300 noch was.
Ja. Und wieso kackt der da ab? Das habe ich auch nicht verstanden.
Na, weil die ihm da schon die Kräfte genommen haben.
Ah ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, gut. Aber trotzdem, der Mensch schafft es ja mit den 1000 Pfund.
Ja.
Schlecht recherchiert.
Vielleicht war das damals so. Die sind heute einfach nur alle zu schwach.
Ja, kann natürlich sein.
Diese schwachen Generationen, die danach kamen.
Zu abgelenkt von den vielen Filmen und Videospielen.
Ja, das ganze Hippie.
Hm. So.
Ja.
Filmfressenmeinung. Jetzt mal zu den Banausen, würde ich mal sagen.
Ja, wie fandst du das?
Soll ich anfangen?
Ja, bitte.
Ich fand, das war harter Scheiß. Muss ich leider hier mit reinschmeißen. Deswegen super cool, dass wir in dieser Viererkonstellation sind, weil ich konnte mit dem gar nichts anfangen, außer dass ich mich ab und zu mal lustig gemacht habe über seinen Akzent und alles andere, was in diesem Film vorkam, fand ich nicht einmal lustig. Also nicht eine Stelle. So, es war wirklich primär, was Arnis Akzent und sein fehlendes Englisch.
Das sind 7 Punkte mindestens.
Ja, nee, und bestimmte zitierwürdige Momente, die ich auch rausgeschrieben habe, das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Alles andere, dieser Kampf mit diesen Bären und so hin und her, das fand ich unfassbar bescheuert.
Das aber, mit dem Bären klar, auch, wirklich?
Ja, wirklich, wirklich alles. Also, da
aber
war nicht,
bescheuert so, dass du es auch nicht lustig fandst?
Nee, schon bescheuert unlustig so. Also nicht mal irgendwie, keine Ahnung, einfach nur harter Scheiß.
Siehst du, mit so einem humorbefreienden Typen muss ich mich dann permanent über Comedies unterhalten.
Ja, und wo wir gerade bei unserer Geschichte sind und das, was Peter meinte, so, dass er halt so krass kurze Lunte und unberechenbar ist und dann auch es jeden Moment platzen könnte, das hatte ich ja hier in diesem Podcast jetzt die letzten 6 Jahre. Also das brauche ich jetzt auch nicht auf Film. Insofern ist jetzt auch nichts, was mich hinterm Ofen hervorgelockt hat. Bin der
Aber das muss sich doch so sehr nach zu Hause anfühlen, Guest. Das muss doch dann irgendwie schön sein.
Es reicht doch, wenn ich genug Dresche hier kriege vom Mikrofon. Das muss ich mir nicht noch angucken, privat.
Das, was denn? Das ist doch schon über Sense Memory, muss das doch ein wohliges Gefühl auslösen.
Voll der Pavlovschecks Reflex und nachts ja, beim Schlafen.
Geil.
Nee, war nicht mein Trash-Film. Also ist einfach nur Trash, aber ohne Herz für mich. Also ist einfach nur, wenn hier nicht Ani mitspielen würde, würde keiner über diesen Film reden. Das ist so.
Ja, das ist Fakt. Ja,
vollkommen,
klar.
Vollkommen. Aber ja, aber das ist ja das Geile, dass er halt dabei ist. Das meine ich ja.
Ja, ich hätte halt gerne ein bisschen mehr als
das. Bei dem Film so schwierig, weil das ja, wie gesagt, qualitativ ist das natürlich eine 0 oder 1 von 10. Hm. Absolut. Spaßfaktor kann natürlich mehr sein. Deswegen ist es halt so interessant, dass man da so quasi zwischen 1 und 10 schwanken kann.
Ich kann es auch voll nachvollziehen, dass wenn man den in seiner Teenagerzeit bei ein paar Bier oder mit ein paar Joints und so weiter diesen Film sich reinzieht und sich gemeinsam irgendwie darüber kaputt lacht, dass der einen ganz anderen Impact hat als ich, der sich zu Hause diesen Film nüchtern angeguckt hat, alleine.
Auf jeden.
Das spielt natürlich mit rein. Aber ich hatte keinen Spaß.
Ich glaube, das ist für mich auch die Sorte Film, je nach Stimmung kann der von 0 bis 10 Punkten wahrscheinlich alles sein.
Okay.
Ja, ohne Scheiß, genau. Weil wenn du den mit der richtigen, im richtigen Kollektiv guckst, so, dann kannst du hier ja übertrieben viele Sachen feiern. Aber ich habe den halt auch allein einigermaßen nüchtern geguckt und ich finde schon, dass der dadurch, dass der halt immer wieder noch peinlichere Sachen bringt, aber jetzt so aus einer filmischen Sicht, ne, wo ich mich halt immer wieder gefragt habe, wie zur Hölle haben dazu Leute ja gesagt, ne? Also das ist es
und
immer
das ist aber
so.
Auch ein Mehrwert, weil du kannst den Film natürlich filmtechnisch auseinandernehmen und halt auch schauspielerisch.
Ja, genau.
Wenn du den und an der Schauspielschule zeigst, da kannst du so viel lernen.
Und dadurch kriegt das irgendwie eine Kurzweiligkeit, wodurch ich ganz gut durchgekommen bin. Aber es ist trotzdem, also gab dann halt schon auch Sachen, wo ich mich jetzt nicht drüber aufgeregt, aber wo ich dann halt denke, ja, siehst du, okay, das ist dann halt der Scheiß. Weil natürlich machen sie es voll oft, dass wir dann einfach das übertrieben überraschte Gesicht von Pretzi sehen, während die eigentliche Action im Off stattfindet und wir jetzt eben eigentlich Herkules in Aktion sehen müssten. Und das ist natürlich günstiger, dann einfach den erstaunten Pretzi zu zeigen. Das sind dann halt so die Momente, wo ich dachte, ja, okay, schade, wäre halt geil, wenn sie da das Geld gehabt hätten, vollkommen auf die Kacke zu hauen. Und das natürlich ist das mit dem fragwürdigen Englisch, was er hier spricht, das läuft sich ja schon auch ein bisschen tot. Also ist jetzt nicht so, dass das in Minute 80 nochmal den gleichen Impact hat wie in Minute 10.
Ja, das ist es. Das ist so ein bisschen so.
Bei der 10. Sichtung auf jeden Fall den selben Impact wie bei der ersten.
Wirklich, okay.
Das war so, mir kam es so vor, als wäre das damals für Mr. Universum, Arnie, war das so ein Vehikel, wie man zum Beispiel cooles Eis für Vanilleeis gedreht hat. Weißt du, dass man praktisch jetzt für einen, der nicht normal so eine Filmbranche groß ist, dass man dem irgendwie so ein bisschen eine Plattform bietet,
also,
und den Einstieg.
Ich glaube, das war noch nicht mal so sehr auf ihn als Person gemünzt, das Ding, sondern ich glaube, die haben halt wirklich einfach einen gebraucht, der von der Physis her als Herkules durchgeht.
Könnte sein.
Weil so wie ich das recherchiert habe, kam der da ja auch über einen Bodybuilder-Freund ran und hat so den Part bekommen. Ne? Und das
Brando sollte ursprünglich nämlich die Hauptrolle übernehmen.
Nein, so ein Bodybuilder-Freund von ihm, so, der davor auch schon Herkules gespielt hat. Und der hat dann irgendwie Arnold vorgeschlagen. Und so ist der da rangekommen angeblich. Und ich meine, er hat es natürlich zu 100% ausgenutzt, ne? Also deswegen, das ist ja schon auch hart faszinierend, wie es er geschafft hat, aus dieser Figur diese Karriere zu machen, Alter.
Aber im Nachhinein war ihm das, glaube ich, so unangenehm, dass er vor Interviews eine Ansage gemacht hat, dass er nicht auf diesen Film
genau
unangekündigt
angesprochen
werden
darf. Der hat quasi so einen lebenslangen Rider, dass wenn er in Interviews auf diesen Film angesprochen wird, ist sofort das Interview beendet.
Ja, das wollte schön unter den Tisch kehren, aber geht nicht. Ja, so irgendwann wird sowas halt abgekultet.
Klar. Und deswegen, es ist auch, ich finde es halt filmgeschichtlich auch irgendwo ein bisschen interessant, aber ey, natürlich macht der Film permanent Dinge, die hart scheiße sind.
Ja, The Room auch übrigens.
Ja. Allein, also weißt du, das Ding ist, die haben sich ja noch nicht mal Mühe gegeben, hier suspend disbelief. Die versuchen noch nicht mal, diese Illusion so aufzuziehen, dass du eine Chance hast zu glauben, wir haben hier Götter, Halbgötter und, weil, mal ganz ehrlich, wie die den Olymp erzählen, das ist ja auch so, gefühlt war, da war eine Ecke im Park frei und dann haben sie sich da hingestellt und im Hintergrund hörst du noch, wie die Leute am Grill stehen, ey. Das ist so, Also das ist halt alles wahnsinnig cheesy.
Effektives Filmemachen.
Ja. Und deswegen, über sowas kann ich mich dann halt schon auch vereinzelt freuen, weil ich eben halt denke so, wie zur Hölle wurde das gemacht? So, wer hat dazu ja gesagt? Aber das ist halt immer nur ein recht kurzer Effekt. Ne? Also,
eben, ja.
Aber deswegen, ich bin dadurch gerade bei so eine Erstsichtung natürlich echt gut hier durchgekommen.
Ja, das ist wahrscheinlich das Halbnüchtern, was mir gefehlt hat, was dir mehr Punkte gebracht hat als bei mir, das ist klar.
Ja, aber auf jeden Fall ist das ein Film, wo ich echt mit dem Gedanken spiele, den nochmal in einer größeren Runde noch weniger nüchtern zu gucken, weil das kann auf jeden Fall sein, dass das Mörder Spaß macht. Mhm.
Und ich sehe gerade mein Punktekonto hier dahin schmilzen. Ja. Scheiße.
Ja, das tat mir fast schon leid, als du deine Punkte für mich rausgeholt hast. Da dachte ich so, nein. Ich hätte sie gegönnt.
Ich habe mehr an dich geglaubt.
Ja. Nee, in dem Fall leider. Das war keiner von denen, die mir Spaß gebracht haben.
Aber du sagst, siehst du, du hast es nämlich noch, du hast sie halt wirklich blöd in die Irre getrieben mit deinem Spruch noch hier von wegen Death Race und
dabei
so.
Dabei habe ich immer wieder zwischendurch gesagt, ich meine, Manu meinte ja schon vorhin so, bei Death Race meinte er schon, ja, ich habe ein Herz und so. Da habe ich ja schon reingeworfen, nicht immer. Das war ja wieder ein Hint in die Richtung, dass das nicht immer bei mir funktioniert. Also.
Ja, gut.
Bestes Beispiel, gesagt, The Room, so, The Room übrigens so 0 Punkte von mir. Ja.
Ja, aber das ist wirklich, also Hercules in New York, wie gesagt, wenn du den früher gesehen hast, wenn du den abgefeiert hast, mit Freunden in der richtigen Stimmung und so, dann ist es halt was ganz anderes,
ja,
als
ja,
den
klar.
Jetzt.
Voll.
2025 nüchtern zu gucken für einen Podcast, das ist halt nochmal was ganz anderes.
Ja, ja, eben.
Aber es spricht doch
mit der Erwartung, jetzt kommt irgendwas Kultiges. Mhm. Ah, das ist schwierig.
Aber vielleicht widerlegen wir hier on mic auch deine Theorie, dass du ja gesagt hast, dass wenn Filme ganz niedrig sind von der Punktebewertung oder ganz hoch, dann wirkt sich das emotional halt aus bei der Bewertung oder beim Besprechen. Ich bin ja tatsächlich nicht wütend gewesen über diesen Film, aber ich habe mich halt irgendwann mal so nach 10 Minuten habe ich das Konzept verstanden und habe mich halt zu Tode gelangweilt. Also das fand ich halt durchgängig öde. So, mich hat das halt nicht, ich fand das halt nicht witzig, sondern ich fand es einfach nur, es ist halt ein Eierfilm für mich. Ja.
Und trotzdem glaube ich, dass ich heute hier nicht als Sieger rausgehe.
Weiß nicht, also du warst am nächsten dran, so viel kann ich verraten.
Ach, Entschuldigung.
Macht ja nichts.
Okay.
So, habt ihr noch was? Irgendwelche Fun Facts?
Nö. Ich glaube, wenn, dann hätte Manu da wahrscheinlich am meisten zu erzählen. Aber ich kann das voll nachvollziehen mit diesen Filmen, die du halt in der Jugend guckst. Haben wir ja öfter, ne? Bei mir war das dann, glaube ich, eher so Meet the Feebles oder sowas.
Ich habe euch sogar mal
das ist immer noch eine 10 von 10. Ich verstehe.
Ja, gut.
Das verstehe eben. Nicht. Nein, aber den ich halt auch, wenn Leute ankommen und sagen, was ist das für ein Schrott, würde ich halt genauso sagen, ey, ich habe das Ding in meiner Jugend so gefeiert, den musst du so und so gucken. Und dann ist
okay, Moment. Also bei Meet the Feebles ist das was anderes, weil bei Hercules in New York ist wirklich, also von der Machart her, vom Inhalt her, das ist alles komplette Scheiße.
Meet the Feebles ist kein Trash.
Meet the Feebles ist kein Scheiß. Okay. Scheiße. Ja, gut.
Meet the Feebles ist zumindest kompetent gefilmt, weil das Peter stimmt. Jackson weiß, wie man eine Kamera hält, wie man die aufstellt, wie man die Sachen filmt. Der ist witzig, der ist auch nicht, man lacht nicht über den Film, sondern mit dem Film, mit den Figuren. Der hat sogar Herz, hat Musiknummern, hat Splatter, also Meet the Feebles ist wirklich ein anderes
Ey, Film. Fair enough. Mhm. Ich spreche jetzt auch nicht nur von Filmfans, ne, weil jetzt nimm mal Leute, wenn du halt heute jemanden aus der kalten Meet the Feebles zeigst und sagst, hier, das musst du geil finden, könnte auch schwierig werden, sage ich nur. Ne? Ja, ja. Das ist halt so auch so eine Sorte Film, und die ich aber eben in meiner Jugend auch jetzt ähnlich wie du halt mit Hercules in New York mit irgendwelchen Freunden geguckt habe, und wir haben uns halt bepisst vor Lachen, Alter. Mhm. So, und deswegen, das ist ja eh schwierig, wenn du mit solchen Filmen heute ankommst, die nicht von damals kennst, ne, ist tricky.
Ja, wir haben ja ein Beispiel aus eigenen Reihen, weil ich euch mal, glaube ich, auch Zero Boys aufgetragen habe. Das ist auch ein Film aus meiner Kindheit. So. Und natürlich gibt es da 1000 andere bessere. Aber ich weiß halt, wo noch der kleine Guess den gesehen hat und überkrass geflasht war über diesen Film. So. Der wirkt natürlich, wenn man ihn heute zu... Und ihr habt ihn, glaube ich, auch zum ersten Mal gesichtet. Und natürlich war das dann verhalten begeistert. Da dachte ich auch so, ja gut.
Überhaupt nicht. Der kam gar nicht bei mir an. So, ich
ja, siehst du? Und ich habe ihn natürlich aus meiner Teenagerzeit noch im Kopf, weißt du, als krass. Der war geil. Weißt du?
Ja,
und,
ja, ich verstehe das, klar.
Ist das ähnlich. Ja, aber gut, cool, dass wir hier
lustig,
diese Konstellation hier haben. Also ist schon.
Und irgendwie, ich würde trotzdem gerne nochmal diese deutsche Fassung sehen mit dieser Schnodder-Synchro.
Ja, ich nicht.
Ich bin ganz ehrlich, ne, das ist auch kein Film, den ich mir jetzt regelmäßig reinziehe. Ne? Den habe ich auch in den letzten paar Jahren wenig geguckt, aber es gab eine Zeit lang, hat man den abgekultet. Jetzt, wo ich gesagt habe, beim 10. Mal hat er auch diesen Impact. Es ist aber nicht 10-mal in 10 Jahren. Ne? Das ist halt 10-mal in 23 Jahren.
Ja, 10-mal hast du ihn schon gesehen. Ne?
Nee, ich habe den noch nicht 10-mal gesehen, aber lass viermal mindestens sein. Und immer wieder mal Ausschnitte auch. Ne? Mhm. Mhm. Ja, viermal mindestens. Aber halt immer an so Abenden, an denen man sich auch drauf geeinigt hat, so wir gucken jetzt halt die richtigen Scheiß. Ne? Mhm. Und sind nicht nüchtern und machen uns darüber lustig.
Ne? Ja, da kann ich mir vorstellen.
Naja, weil gibt's gesagt, halt, ist natürlich ein Kackfilm. Ne?
Also ja, in meinen Augen gibt es da halt bessere und sympathischere Filme als den halt.
Gibt es zwei
Spoiler? In meinen Augen auch.
Ja, okay. Spoiler für die Punkte. Habt ihr noch was?
Ja.
Hinzuzufügen. Haben wir noch gesagt, haben wir überhaupt gesagt, wer den gemacht hat?
Fabs oder nicht?
Nee, nicht wer den Film in den Ring geworfen hat, sondern der Regisseur und so.
Ach so, nein. Arthur Allen Seidelman, ein New Yorker mit 74 Credits, der 2005 einen Film namens The Sisters gemacht hat. Ansonsten wenig, was man kennt, aber ich habe gelesen, dass der halt auch sehr viel Theater inszeniert.
Okay.
Ja.
Vielleicht gab es da ein Bühnenstück von dem Film.
Und also auf jeden Fall hat der Herkules irgendwo mal bestimmt in Szene gesetzt.
Ja, tauchen ja auch.
Geschrieben hat das Aubrey Wisberg. Und das ist der letzte von 47 Credits. Das ist mal ein Film, mit dem man abtreten möchte.
Haben auch gleich erwähnt, dass auch so verschiedene Figuren aus der Mythologie dann auch auftauchen. Und,
ja, es wird ja der Olymp erzählt.
Ja, ja, eben.
Alter, wie geil das zum Thema. Das ist schon ein Ding, da habe ich wirklich kurz laut losgelacht, Alter. Die Blitze von Zeus. Digga, das sind doch diese Stäbe, mit denen du irgendwelche Zäune aufstellst, die dann einfach, oder genau, die in eine Mauer eingedingst werden. Weißt du, mit diesen Strichen drauf, so, die dann einfach verbogen haben, Alter, ich konnte nicht mehr. Ey, das Ding war wirklich so lustig. Diese schlechten Blitze von Zeus, Alter. Mhm. Deswegen Ausstattung und so ist schon auch was, wo man sich hier echt lustig machen kann. Nein, das ist ja das was Manu gesagt hat. So, du machst dich halt über den Film lustig, ja, logisch.
Wenn es um Oscar-Snaps geht, Herkules in New York, ne, kann man ruhig mal in die Runde werfen.
Aber für welches
Warum Department? Nicht mal den Mut belohnen? Ne? Das ist eigentlich wieder ein Argument dafür, dass die Oscars wieder so eine herzlose, manipulative Politveranstaltungen sind.
Ja, politisch.
Warum nicht mal den Mut von manchen Menschen?
Oscar für die meisten Mut.
Oscar für den Bär geben, Oscar für den Mut, Arnie hier so vorzuführen, quasi.
Den Bär. Ja, da müssen natürlich noch ganz viele andere Filme mit reinzählen.
Den
ne?
Bär als besten Nebendarsteller, das wäre auf jeden Fall mal eine Aktion.
Auf jeden Fall.
Das wäre es, ja,
das hätte Eier gezogen.
Wenn dann so so Filmtiere nominiert werden und dann hast du so den Bär aus Hercules in New York und Crackoon und sowas.
Ja, ja, auf jeden
Fall. Ja, voll gut.
Also wie gesagt, den Bär und diesen Bärenkampf, das ist häufig zitiert bei uns oder schon auch mal ein paar Mal zitiert bei uns auf dem Filmkanal. Habe ich eingeblendet, als es um Cocaine-Bär ging, glaube ich. Und naja, immer wenn es um auch so Filme wie The Revenant geht oder
naja,
so,
dann, klar.
Ist natürlich das auch immer eine gern zitierte Szene.
Wahrscheinlich hat er sich daran orientiert, ja.
Wie geil wäre das, wenn die das wie South Park gemacht hätten, als die diese Szene aus They Live 1:1 nachgestellt haben für den Cripple Fight, wenn die bei Revenant einfach den Fight von Arnie mit dem Bären hier 1:1 nachgestellt hätten. Alter. Ich hätte es so gefeiert.
Das habt ihr doch gepostet, dass es diese Trump-Plakate gab, oder? Die so im They Live-Stil erstellt worden sind. Dass du von einer Seite praktisch gesehen hast, Making America Great Again, und dann hast du so von links geguckt und dann siehst du halt so dieses finstere Knochengesicht halt und seine wahren Intentionen und so. Okay. Das ist richtig cool.
Nice.
Das hat mir gefallen. Die
waren richtig gut gemacht, auch die Plakate.
Ja, ja, voll.
Okay.
Voll geil. Ja. Jetzt.
Jetzt die Auflösung, oder was?
Können wir Punkte erstmal nennen und dann auflösen, ja.
Ja, die Punkte sind überschaubar gut. 3,3 gibt es auf IMDb bei einem dunkelroten Metascore von 23.
23.
Letterboxd 2,0.
Ja, 2,0 ist auch finster.
Auf jeden.
Ja, dann fange ich mal an als Schlusslicht und hoffe ich, wir werden noch irgendwann mal eingeladen von den Filmfressen oder beziehungsweise die kommen auch, wenn wir sie das nächste Mal einladen. 1,5. Wow. I'm sorry.
Everything is perfect.
Ach krass.
Ich glaube, Manu wird mich hassen. Ne?
Oh, wie lustig.
Nee, ach, jetzt werde ich Leute hassen, nur weil den Film nicht gefällt. Ich hatte, also,
aber
ich
habe
mehr von dir erwartet, das ist klar. Ne?
Das bin ich gewohnt wiederum.
Ich bin nicht sauer, Guest, ich bin nur enttäuscht.
Ja, das ist das Schlimmste.
Genau. Ja, genau. Es liegt nicht an mir, es liegt an dir.
So. Okay, ja, ich habe es doch noch auf 5 Punkte gebracht hier.
5 von dir?
Ja, Mann.
Okay.
Das heißt,
da habe ich ein bisschen wieder gut gemacht von Gesses Schätzung.
Wo seid ihr beiden?
Das stimmt, ja, ihr wart aber nah dran, ja.
Bist du bei einer 10, Manu?
Nee, da da hat der Peter mich korrekt eingeschätzt.
Nicht ganz, ja.
Denn es gibt da wirklich andere Filme, die, also der ist natürlich unfassbar zitierwürdig und ich muss natürlich da auch zugeben, wie gesagt, da ist viel geprägt durch die Jugend und so weiter. Mhm. Und deswegen ist es eine sehr, sehr wohl gemeinte oder sehr gut gemeinte 9.
Okay.
In dem Trash-Spektrum, ne? Aber da gibt es noch ein paar Filme, wie gesagt, ich habe The Room in den Raum geworfen. Die würde ich tendenziell also gleich auf, beziehungsweise ein bisschen höher sehen, weil ich finde, der geht 2 Stunden und hat auch seine Längen. Mhm. Aber da hast du eben so dieses Megalomanie-mäßige von Tommy Wiseau drin und eben sowas wie Samurai Cop oder Tammy and the T-Rex und so, die sind halt auf jeden Fall spaßiger und so. Deswegen ist es nur in Anführungsstrichen eine 9.
Das ist halt so krass, bei The Room wäre ich halt bei einer 0. Knallhart. Damit kann ich halt ja gar nicht.
Das ist einfach falsch, ne? Nee, hast du wirklich, fandst du nichts an The Room lustig?
Nichts. Nee, im Gegenteil, ich finde sogar, dass es das nicht geben dürfte.
Das war irgendwann zu einem bestimmten Grad, war das richtig.
Aber was für eine Zeit, Arnie, fand ich den nervig. To be alive, sowas sehen zu können, das ist ja Wahnsinn.
Nicht können, ja. Nicht können, zugucken bei einem Film drehen, dann weiß nicht.
Naja, also denk dann halt an all die Leute, die damit was Gutes hätten machen können.
Das funktioniert halt auch nur über sich lustig machen, so. Das ist für mich halt nicht der Kunst bei der Comedy, so. Das ist halt.
Aber was meinst du, die hätten was Gutes damit machen können?
Ja, das ist von allen halt verschwendete Energie und Zeit und so weiter. Mit all dem hätte man halt auch was Gutes machen können.
Ja, aber zumindest, also ist es ja über Jahre halt so ein Kultding geworden, ne?
Ja, das sei den Leuten auch gegönnt, die das feiern. Eben. Für mich ist es halt absolute Zeitverschwendung.
Eigentlich haben sie mit dem Film noch bewiesen, dass sie es nicht besser können.
Dass sie gar nichts
können. Dass es tatsächlich ja funktioniert. Also auch wenn was komplett anderes intendiert war, ne?
Ja, und dann ist halt die Frage,
das Geld
kam einfach
unpersönlich, ne? Also da war jetzt kein Studio dahinter und so. Ja. Das zum Glück. Ne? Aber gerade der Greg Cicerone so, der hat ja da noch so ein bisschen, also im, soll man sagen, im Zuge oder dadurch dann im Nachhinein noch ein paar Rollen bekommen. Ne?
Ja, ist halt die Frage, ob dann irgendwo aus der Not eine Tugend gemacht wurde. Ne? Und er hat sich wahrscheinlich zum Zeitpunkt, als er das Ding angenommen hat, auch was anderes erhofft. Naja. Und es ist jetzt die Frage, jetzt kann man sagen, hat er ihm unter Umständen auf Sicht ein paar Rollen gebracht oder hat er vielleicht auch einfach direkt am Anfang seine Karriere begraben?
Weiß man nicht.
Ja.
Peter, wo bist du gelandet?
Zwischen euch allen, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, was ihr alle getippt habt, außer Manu, der eigentlich tendenziell wirklich am nächsten dran sein müsste, aber.
Was habe ich denn getippt? Ich weiß auch
8,0.
Du hast eine 8 getippt.
Frage an dich, Guess. Wo fängt gut an?
Gut fängt, also gut.
Lee, sorry.
Achso, an Lee.
Bei 7.
Richtig, da ist er gelandet.
Nur 7.
Weil Arnold Schwarzenegger macht den halt maximal zu gut. Weil ihr habt da schon recht, die Geschichte ist halt wirklich für den Arsch. Ich meine, was ist halt letztlich die Stoßrichtung? Es passiert halt inhaltlich nichts. Und er lebt halt wirklich nur von der Unfähigkeit unseres Hauptdarstellers. Grob gesagt, aber die ist halt großartig. Da ist die Dichte halt wirklich so enorm. Jede Szene, in die er auftritt, die unterhält mich auf jeden Fall auch nüchtern. Und ich habe den jetzt auch nüchtern geschaut. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal geschaut habe, aber ist auf jeden Fall auch schon lang her. Und dafür funktioniert er halt heute noch. Ich kann mir auch vorstellen, wenn ich den heute das erste Mal gesehen hätte, dass er nicht so gut wegkäme, aber viel Nostalgie springt da nicht mit, aber Schwarzenegger ist halt schon ein schlechter Halbgott und macht es halt irgendwie zu einem coolen Erlebnis.
Okay. Ja, wenn Lee hier zusammenzählt, unser wildes Punkteraten, kann ich mich nochmal bedanken, dass wir zum 411. Mal hier mit euch beweisen könnten, dass wir nichts können.
Wie die Filme so häufig schon da.
Wie die, was?
Also ich sag ja, wir waren schon häufig da, ne? Aber ich weiß gar nicht, über 400 Mal war.
Wir arbeiten dran an den 411. Nee, es war nur Lee und ich. Wir waren tatsächlich 411 hier mal hier schon am Start. Zumindest einer von uns.
Zählt ihr die Supporter-Dinger auch dazu?
Nee, da würden noch dann 245 dazukommen.
Das ist jeden Tag ein Podcast, ne, der raushaut, oder?
Nein.
Nicht ganz, nee.
Nee, früher war das auch so einmal die Woche und dann irgendwie 13 Stunden.
Ja, so.
War das nicht
ja,
so? Genau.
Dann dachten wir, okay, es wäre klüger, das aufzuteilen. Genau. Aufzuteilen auf 2, weil wir gesagt haben, dann würde das Ganze ein bisschen kürzer und dann haben wir 2x8 Stunden gemacht.
Ja, genau. Stimmt. Ja. Ich erinnere mich schon echt, aber auch, wir haben hier auch mal so 4 Stunden Sessions gemacht.
Ne? Ja, ja.
Das ist echt krass.
Da hat man
25
so
Filme besprochen oder so.
Ja, da hat man 10 Filme krass irgendwie in einer Episode oder so. Das stimmt.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Das war eine schöne Filmauswahl auf jeden
Fall. Voll, war cool.
Sehr divers und natürlich, also Hercules in New York, das war, also klar, ich habe völlig vergessen, dass wir im Vorfeld da diese Punkte raten müssen. Und ich sag, ach, scheiße. Das ist natürlich hart.
Ja.
Ja, ihr seid doch Horrorfans. Also werdet ihr auch gerne geschockt. Insofern muss ich ja dafür sorgen heute.
Ich würde mir an eurer Stelle mal überlegen, ob ihr das nicht vielleicht auch bei dem, ist ja auch ein Patreon-Pick so gesehen, ne?
Mhm, ja.
Supporter-Film. Dass ihr das da mal auch so macht wie bei den anderen, dass man das im Nachhinein, weil das hat das Ergebnis jetzt komplett verfälscht, ne?
Aber hallo.
Ja, aber der Trick ist ja, den anderen eben einzuschätzen, nur weil man halt, weil man den halt so ein bisschen kennt und den Filmgeschmack ein bisschen kennt. Das ist ja der Witz an der Sache.
Ja, aber was wäre denn, wenn wir jetzt das erste Mal dabei gewesen wären?
Dann hättet ihr es schwer.
Also bei Peter lag ich auch sehr nah dran sogar.
Naja, aber Moment, wir umgekehrt hätten es doch auch schwer bei euch, wenn wir euch nicht kennen und ihr seid zum ersten Mal hier, weißt du? Also wir müssen ja dann auch ein bisschen ins Blaue
raten. Ja, aber ihr wollt doch, dass die Leute wiederkommen.
Ihr kommt auf jeden Fall wieder.
Ja, ja, aber also ist natürlich kein Geheimnis, dass jetzt die Punktevergabe von Guess uns alle in den Abgrund geritten hat. Mhm. Logisch gehst du hier als Sieger raus, weil du hast jetzt natürlich...
Das ist eigentlich auch dreist,
ne? Nehme ich.
Das ist eine clevere Taktik, ja. Das mache ich beim nächsten Mal aus. Ich bin zu null an.
Genau. Ich fand den Film wirklich halt richtig geil und meine Letterbox-Bewertung ist einfach nur fake, um das Punkteraten zu gewinnen.
Ja.
Nee, ganz so wichtig ist es nicht.
Nee, aber du hast natürlich dadurch, dass du dich selbst nicht raten musstest, jetzt hier nur 3 Miese mitgenommen, ja, aus der Runde. Dahinter ist Peter mit 4,5.
Mhm.
Dann ich mit 5,5 und Manu hat halt 7,5 Miese allein aus dieser Runde jetzt. Bringt es damit
das Gesamtergebnis.
Gesamt auf 8, gefolgt von mir mit 7. Peter insgesamt 6,5 Miese und Guess ist bei 4 gelandet.
Uiuiui.
Ja, die Taktik gucke ich mir ab. Hättest du mal leichter
zu raten einen Film gepickt, ja. Du hattest ja die Auswahl so. Also.
Aber es ist so geil, Alter. Du warst halt wirklich weit vorne mit einem halben Miesen jetzt vor dem letzten Film.
Und dann 8 Punkte.
Bam. Peter habe ich auch nur mit einem Punkt daneben geraten.
Mhm. Ja, also vor allem, ihr wart auch bei mir nah dran, beide.
Das stimmt sogar.
Ey, wieso nah dran? Ich hatte auch 5 gesagt, oder?
Genau. Du hast getroffen, Manu einen halben Punkt daneben. Ja. Das ist schon nah dran, finde ich. Also,
ja, ja.
Nur bei Guess.
Wir werden uns da was einfallen lassen.
Oh Mann. Also es machen ja Lee und ich machen das ja auch gerne, dass wir unsere gemeinsam zu ratenden Filme am Ende der Episode reinpacken und da wird alles, ich kann eine Nullrunde haben bis zum letzten Film und dann lande ich irgendwie bei -8, so ähnlich wie jetzt gerade. Also das passiert auch.
Ja,
passiert
ja,
auch in den 2 Episoden.
Ja, klar. Ja, das ist ja logisch. Das ist ja das Konzept. Das ist
tricky. Ja, ja.
Ja. Ja, aber dass ich mit 2,5 daneben bei dir schon am nächsten dran bin, ist bitter.
Ja, ja.
Auf jeden.
Aber wie Manu und Peter meinten, also wir kennen uns halt schon eine Weile und machen diesen Podcast ja auch eine Weile.
Da ja, aber gerade deswegen hätte ich auch gedacht, dass du hier dann doch den einen oder anderen spaßigen Moment hast.
Wo habe ich dich getippt? Auf was?
Du hast mich auf eine 4 getippt.
Auf eine 4. Naja, ging ja auch in die richtige Richtung.
Ja, auf jeden. Da. Klar.
Alright.
Na
Freunde,
dann.
Nächstes Mal kriegt ihr eine Revanche.
An die Filmfressen. Das hat gerne großen Spaß gemacht.
Absolut.
Sehr gerne. War sehr cool. Danke für die Einladung.
Komm gerne wieder.
Ja, wir freuen uns, definitiv. Lass uns nicht so lange warten. Und dann finden wir schon mal zusammen hier.
Waren wir schon am häufigsten. Ne? Also,
das wissen wir schon zu schätzen.
Ja, ja, fühlen uns geehrt.
Für die Kinoreihe haben wir auch Werbung gemacht.
Das muss man aber auch, und das, so fair können wir auch sein, also wir haben auch im letzten Jahr schon ein paar Anfragen bekommen, also von Leuten, die wir halt nicht kennen. Und dann mussten wir halt absagen, weil einfach irgendwann ist halt zu viel, irgendwann geht halt nicht mehr und so. Ne? Wir hatten uns ja auch heute, haben wir überlegt, ob wir 2 Filme zusammen besprechen oder nicht. Und ich habe dann so ein bisschen dagegen gestimmt wegen Zeit und bla und so. War auch ein voller Tag heute und alles. Und deswegen, also wir sind schon auch so, dass wir manchmal leider absagen müssen, weil es zeitlich nicht funktioniert. Aber für euch nehmen wir uns gerne die Zeit.
Oh.
Hard to get, die Filmfrist.
Vielen Dank.
Das ist sehr nett.
Ja, ich wollte mich jetzt nicht wichtiger machen, als ich meine, also es ist einfach nur Zeit. Das heißt ja nicht, dass wir wichtiger sind.
Naja,
aber Sachen zu tun haben, aber es gibt ja also Zeitgründe aus diversen Gründen.
Halt, ne? Ja. Naja, gut, rein logisch, wir sind ja wichtig. Insofern, warum sollen die andere Podcasts irgendwie zusagen, die euch anfragen, wenn ihr die Möglichkeit habt, bei uns spaliert zu stehen? Also,
ja, stimmt. Genau.
Da habt ihr ja schon die Spitze des Olymps. Achtung.
Herkules, Herkules, Herkules.
Die Spitze des Olymps habt ihr ja schon erreicht.
Ja, und wir hätten auch sagen können, dadurch, weil wir so häufig da waren, hätten wir auch sagen können, I'm tired of the same old faces and the same old things.
Also wenn die Filmfresten nicht mehr kommen, ist es bestimmt auf meinem Mist gewachsen, Lee. Den Schuh ziehe ich mir an, wenn die mir das übel nehmen hier.
Mann, wie war denn nochmal sein
also
geiler...
Ich will ja auf jeden Fall eine Revanche haben. Also ich, wie gesagt, das bleibt nicht ungerecht. Ne?
Sollt ihr kriegen.
Wie war denn da diese geile Ansage, die er bei Conan macht, Alter, wo er sagt, you must control your women.
Oh, da sagt er auch ein paar geile Sachen.
Ja, da haut er doch auch nicht so häufig.
Ey, das ist auch so geil, weil bei Conan, als ich ihn bei Conan also gesehen habe und so in den Filmen danach, dachte ich so, Alter, wie krass mieses Englisch spricht eigentlich Arnie. Und dann sehe ich jetzt Herkules in New York und denke so, boah, der ist ja Englischprofessor geworden in den 10 Jahren. Ey.
Das Level war nochmal woanders. Ja.
Der ist ja richtig, hat ja richtig dazugelernt. Mm. Also, ich entschuldige mich. Alright, habt ihr noch was in eigener Sache? Ansonsten würden wir hier die Auto drücken und würden uns verabschieden und bedanken.
Danke an die Bewegtbild-Banausen-Bande. Danke an euch, danke an Peter, dass er den Spaß auch immer wieder mitmacht und besucht uns gerne bei den Thursday Nightmares.
Machen wir.
Werden wir tun. Peter, du noch was zum Abschluss? Mach du wieder die letzten Worte.
Danke, dass ich mal kein Abschlusswort bringen muss.
Okay. Tschüss.
Tschö.
Bewegt Bild Banausen.